Idee zur Folge.
Karin.
Lektorat und Sprecherin.
Karin. Aufnahme, Schnitt, Illustration und Sprecher.
Ture.
Röttcast.
Ein Podcast von und mit Karin und Ture Röttger. Teil 1. Vorgeplänkel.
Hallo Strumpf.
Hallo Socke.
Wir sind wieder da.
Ja.
Wo waren wir?
Ganze
Zeit hier, ne?
Ja.
Wenn wir mit dem Podcasten aufgehört haben, macht jemand das Licht aus, stellt uns im Schrank und später werden wir wieder rausgeholt.
So ähnlich wie meine Gitarre.
Wieso hast du eine Gitarre? Du kannst sie doch nie benutzen, du wirst doch nur zum Podcasten rausgeholt. Mach doch mal einen fiesen Hund. Grüßen wir unser verehrtes Publikum heute.
Teil 2. Was haben wir gesehen und warum?
Wir haben Grand Budapest Hotel gesehen.
Gerade eben.
Ja.
Nochmal.
Ja. Und es war sehr kurzweilig. Ich habe schon lange keinen so kurzweiligen Film mehr gesehen. Und das ist schön.
Ja.
Ja.
Und vor allem auch kurzweilig, ohne zu hektisch oder zu lahm zu sein.
Ja.
Ich glaube, es gab eine Stelle, wo ich eben dachte, ich will nicht mehr.
Aber die hast du bei jedem Film mindestens einmal.
Das stimmt. Ich glaube, das gehört
irgendwie. Das gehört zu deiner speziellen Film.
Ja, vor allem, wenn ich den Film halt schon kenne.
Ja. Aber du hast das eingeführt, dass wir sie zweimal schauen, bevor wir drüber sprechen.
Ja, weil ich so oft direkt danach keinen Bock habe.
Du hast dir Zeit gekauft.
Ich kaufe mir damit Zeit.
Hat's geklappt?
Ein bisschen.
Ja. Grand Budapest Hotel aus dem Jahr 2014. Regie geführt hat Wes Anderson. Das heißt, wir reden heute über einen sehr Wes Anderson-sinnischen Film. Und wir haben uns damals in der Videothek einen Film ausgeliehen, von dem wir auch dachten, dass wir den vielleicht besprechen wollen. Der hieß, glaube ich, Das Blubber von Glück. Den hast du ausgesucht. Filme mit diesen Titeln suchst nur du aus.
Aber was wir gelesen haben, fandest du auch interessant.
Ja, ich fand es auch interessant, das stimmt.
So, ja.
Sonst hätten wir ihn ja nicht ausgeliehen.
Und dann ist was Schlimmes passiert.
Ja, der Film war schlecht.
Wir haben beide ziemlich direkt gesagt. Bäh.
Und dieser Film wirkte halt, als ob jemand versucht hätte, quasi so als Abschlussfilm von der Filmhochschule, einen Wes Anderson-Film nachzustellen. Bloß in schlechter.
Ich wollte gerade sagen, verkackt.
Ja, und dann haben wir gedacht, da kann man auch noch viel besser einen Wes Anderson-Film besprechen, als einen nachgemachten Wes Anderson-Film. Warum sich über eine schlecht gemachte Kopie ärgern, wenn man sich über ein gut gemachtes Original freuen kann?
Das stimmt.
Also warum haben wir aber dann gerade diesen rausgepickt?
Weil wir uns erinnert haben, glaube ich, dass wir einen schönen Film gucken können, der nicht schrecklich ist. Naja, das machen wir ja nie. Nein, aber der nicht irgendwie traurig ist oder so, sondern einfach nur Spaß macht.
Ja. Intelligent Spaß.
Ja, und weil wir auch im Kopf hatten, dass wir die Ästhetik sehr gerne mögen.
Und weil wir den tatsächlich zusammen im Kino gesehen haben, ne? Ah, ich weiß auch, womit das noch losging. Wir haben halt einen Wes Anderson-Film im Kino gesehen, erst kurz vorher.
Stimmt. Und dann fiel uns auf, beim Überlegen und beim Nachgucken, was da alles, welche Filme alles sind, dass wir mehrere Filme zusammen schon geguckt haben von Wes Anderson. Und sie alle irgendwie gut fanden und dachten dann, wir machen eine neue lose Reihe.
Das heißt, wir hatten mehrere Erlebnisse. Ein Erlebnis war ein Wes Anderson-Film, das uns zu diesem Film geführt hat. Und ich bin ganz bezuckert, dass uns wir dahin geführt wurden. So bezuckert, wie das Grand Budapest Hotel zu seinen besten Zeiten aussieht wie eine rosa Zuckertorte.
Teil 3. Das Hotel. Und da fällt mir direkt was ein. Ich finde es sehr, sehr amüsant, absurd, wie zuckerig und wohlgestaltet das Hotel ist und dann diese von allen sehr geliebten kleinen Türmchen vom Bäcker, von dem Konditor bei denen, also der Bild, ne? Die aussehen wie hingekackt.
Findest du?
Die sind nicht formschön. Das Einzige, was sie irgendwie cool macht, ist, dass sie so hoch stehen und nicht umfallen. Aber ansonsten, die sind alle schief und so. Und sie schmecken bestimmt auch fantastisch, sonst würden sie nicht ständig in diesem Film sofort weggegessen sein. Und alle fühlen sich immer ertappt, dass sie sie essen.
Okay, da das jetzt, glaube ich, alles ohne Kontext gar keinen Sinn macht, versuche ich mal Kontext zu schaffen. Wir steigen jetzt quasi mitten in den Film ein oder in eine bestimmte Eigenschaft des Films. Es ist optisch einer der zuckrigsten Filme, die ich je gesehen habe.
Mhm.
Und das hängt nicht nur damit zusammen, dass eine Konditorin auf die wir noch zu sprechen kommen, eine wichtige Rolle spielen. Dieser Film ist zuckergussfarbend.
Zum Teil.
Ja, zum Teil.
Aber selbst wenn er keine direkten Zuckergussfarben hat, wirkt er irgendwie, also weißt du, ich meine jetzt in den späteren, also ne, in der, wir haben es ja sozusagen mit zwei Zeitschienen zu tun. Und auch in der Erzählschiene, da ist zwar alles braun, gelb, orange, aber trotzdem wirkt es irgendwie, es wirkt alles so ein bisschen wie Karamellbonbons.
Ja, das zieht sich durch, selbst da, wo es ein bisschen
und wo es ein bisschen,
wo bewusst, also wir erleben das, ist
und so.
Dieses Hotel, das namengebende Hotel, das Grand Budapest Hotel, ist tatsächlich ein wichtiger Protagonist des Films, würde ich sagen, über den unglaublich viel erzählt wird, indem er gezeigt wird. Und wir erleben ihn in zwei verschiedenen Zeitebenen, in einer nicht weiter bestimmten Vergangenheit und in einer nicht weiter bestimmten Gegenwart. Wir haben keine Ahnung, wann diese Gegenwart ist. Es ist so, der Film gibt Hinweise darauf, wann es sein sollte, aber dass keine realen Zeiten sind, sondern mehr so Andeutungen und
also zumindest ja. die Erzählzeitschiene.
Genau.
Gibt keine, weil die andere hat ja sehr deutliche.
Ja, aber auch nicht so wirklich.
Angaben. Ja doch, 17.
Ach, das
November 1932. Und so. Ja, ja. Im Zug. Und beim Ausbruch. Da stehen konkrete Daten.
Ah.
Aha.
Siehst du, ich habe den Film gar nicht gesehen. Wir müssen uns
jetzt abbrechen. Nee, weißt du, was du nicht... Du hast beim Untertitel lesen die Titel des Films nicht alle mitgekriegt.
Ja, das ist möglich. Zurück zur Besprechung.
Teil 4. Was macht diesen Film eigentlich besonders?
Also ich ziehe jetzt mal vor, was ich ein bisschen später machen wollte, weil wir schon mittendrin sind. Was macht diesen Film eigentlich besonders? Was macht ihn zu kurzweilig? Und ich kann dir sagen, ich habe ein bisschen drüber nachgedacht unterwegs.
Natürlich.
Während wir den geguckt haben. Und es ist so, wenn ich nur den reinen Plot lesen würde, würde ich die Augen quietschend verdrehen und denken schon wieder eine weitere strunznormale Heldenreise. Der Plot ist Durchschnitt. Schema F. Aber was den Film unterscheidet, ist, wie dieser Plot vorgetragen wird. Wie erzählt wird.
Ja.
Das Drumherum. Und das auf ganz vielen Ebenen. Wir sind ja, also dieser Film ist ja ein relativ später Wes Anderson-Film.
Ja.
Sein wievielter Film eigentlich? Das gucke ich jetzt mal kurz nach. Das heißt, wir haben es hier mit einem Wes Anderson zu tun, der schon, der hat jetzt seinen eigenen Stil. Und auch diesen Stil muss der es üben.
Das ist meistens so,
ja. Ja, wir haben ja auch letztens
Coen Brothers geguckt.
Nein. Ja, auch. Das haben wir besprochen, nein. Sowohl Tenenbaums geschaut.
Ah, ja.
Und da merkt man halt, dass da sieht man schon ganz viel in diesem Film, was ihm ausmacht.
Ich glaube, er weiß schon, er hat da schon einen Plan, was er werden will.
Ja.
Also, oder nein, er hat eine Vision, was es sein soll. Aber er übt noch an den Stilmitteln und an der Konsequenz, würde ich sagen.
Genau.
Am Durchhalten und am Hochschrauben des Absurden.
Ich weiß gar nicht, ob er wirklich so einen festen Plan hatte, sich in eine bestimmte Richtung zu entwickeln, aber die Entwicklung ist halt zu sehen. Das ist.
Ja, vielleicht ist es nicht, er weiß schon den Endpunkt, aber es ist irgendwie in ihm drinne und mit jedem Film, den er macht, wird ihm klarer, was es dafür braucht, dass er immer mehr vielleicht seine Filme noch toller, also weißt du, was ich meine?
Mhm.
Er hat so ein, ist so ähnlich wie, man hat eine Idee von seiner Wohnung und kommt Schritt für Schritt immer näher und muss halt leider, oder was wie auch immer, muss Dinge ausprobieren, bis man Sachen feststellt, die gut sind, die man dann erweitern kann, an denen man festhält.
Auf jeden Fall ist es Kurzfilm und somit eingerechnet sein 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Film.
Von wie viele gibt es bis jetzt?
Danach kommen noch Eyes of Dogs und The French Dispatch, also 12. Der ist fleißig.
Mhm.
Das heißt, es ist sehr geübt, sehr routiniert hier, aber noch nicht, und das muss man ihn auch, was auch auf die letzten beiden Filme zutrifft, Isle of Dogs und French Dispatch sagen kann, also über diese Filme sagen kann, es ist noch nicht ausgelutscht. Er hat ein sehr feste Formel, also sehr stilisiert alles, sehr sehr eindeutig arrangiert, das ist nicht zufällig. Der agiert eigentlich mehr wie jemand, der lauter Bilder malt. Also wie ein Comiczeichner. Ja.
Oder halt an anderen Stellen Choreografien.
Genau, es ist immer...
fast schon Tanzchoreografien.
Ja, alles sehr, sehr... Jeder weiß genau, wann er wo stehen muss.
Ja.
Die Kopfbewegungen sind sehr, sehr genau getimed. Einfach damit das alles so ein Gesamtbild ergibt.
Und ich glaube, selbst wenn es Stellen gibt, die am Anfang improvisiert sind, wenn sie, weißt du, ich stelle mir das so vor, ist ja nur eine Spekulation, aber die drehen eine Szene und noch, und man weiß, also, oder es ist so und so geplant und es funktioniert nicht, dann können die Leute irgendwie improvisieren und dann wird das, wenn es gefällt, so lange nochmal verfeinert und hin und her geschoben, bis es dann passt.
Ja, was sehr künstliches in einem künstlerischen Sinne gibt. Das ist, dieser Film ist sehr ehrlich in seiner Künstlichkeit.
Ja, es ist, wird ganz klar gesagt, das hier ist
nicht echt.
Nicht echt. Versucht gar nicht erst, es irgendwo hin zu sortieren in irgendeine Gegend, weil wir haben ein Diorama erstellt. Nein, nicht Diorama, sondern eine Eisenbahnlandschaft.
Es sind keine Comic-Verfilmungen, es sind Comic-Filme.
Genau,
es Comic-Figuren. Ist
nicht, man macht aus etwas einen Comic-Film.
Mit nicht authentischen Figuren und in dieser Hinsicht ist der Film extrem authentisch, weil er keine Authentizität versucht vorzutäuschen.
Wobei wir ja jetzt festgestellt haben, es ist eigentlich eine Literaturverfilmung.
Ja, nein, es ist nach Motiven von, also das scheint
fast. Ja, es ist keine konkrete Literaturverfilmung, ja. Sondern.
Aber selbst wenn, es ist ja in jedem seiner Filme so, unabhängig davon, wo das Source-Material ist. Es sind eigentlich alles Comicfilme, alles Animationsfilme mit Realschauspielern, außer die Animationsfilme, das sind Animationsfilme mit Puppen. Selbst seine Schauspieler haben oft was Puppenhaftes an.
Ja.
Und es gibt durchaus Leute, die das abstoßend finden. Ich finde es großartig. Ich finde, das gibt dem Film, weißt du, so wenn man so Filme sieht, die so nach einer wahren Begebenheit gedreht wurden, finde ich unterm Strich oft sehr viel unehrlicher, weil sie viel weniger zugeben, dass sie eine erzählte Geschichte sind.
Ja, das ist so ein bisschen wie wenn man Romane, die zwar sozusagen in ihren Hauptereignissen die Geschichte widerspiegeln, aber eben zum Beispiel, dass die Hauptprotagonisten erfunden sind oder so, wenn man da nicht das Vorwort oder das Nachwort liest, wo drin steht, tralala, das und das und da musste ich was ändern, das ist so nicht passiert, dann, und das passiert bei Filmen ja oft, weil die viele darauf verzichten, zum Beispiel sowas in ihren Vorspann zu schieben. Aber das kann hier nicht passieren, weil es ja von Anfang an ganz offensichtlich nichts ist, was irgendwo existiert.
Ja, es ist immer klar, dass es eine Erzählung ist.
Und es ist ja auch von der Formsprache
ja,
ganz klar, dass es...
Gerade durch die Formsprache.
Teil 5, die äußere Form.
Gerade durch die Formsprache kommst du nicht in den Versuch, das abzugleichen, weil dir die Formsprache jederzeit klar macht, dass hier ist eine Erzählung, nicht mehr. Und dass die Formsprache macht das einerseits durch die Farben, die du so in der Welt einfach nicht siehst, in der realen Welt. Es macht es durch den Bildaufbau, der halt immer irgendwie arrangiert wirkt. Also dieser Bildaufbau sagt dir, die Leute wurden so hingestellt, weil das jetzt für die Szene so funktionieren muss. Die Möbel stehen so, weil das jetzt für die Szene so funktionieren muss. Ein Speisesaal ist nicht so aufgebaut, weil es ein Speisesaal ist, sondern weil du ihn erstens als auf den ersten Blick, also weil er für Menschen, die in ihm essen, nicht als Speisesaal funktionieren muss, sondern damit andere, die auf diesen Speisesaal zuschauen, also das Publikum, direkt erkennen, dass es ein Speisesaal ist. Eigentlich eine ganz konsequente Umsetzung von Form Follows Function im Film. Die Funktion ist, es als Speisesaal erkennbar zu machen. Nicht als Speisesaal zu dienen, weil es gibt ihn ja nicht wirklich als Speisesaal.
Ja.
Es gibt ihn nur als Filmkulisse.
Ich bin gerade auf der Wikipedia-Seite. Bin ganz fasziniert davon, was der sich tatsächlich alles schon aus dem realen, also aus der Realität an Vorbildern genommen hat. Das stützt dann wieder deine Aussage, dass er einen Comic gebastelt hat, weil er es so sehr verallgemeinert und ein bisschen verfremdet, dass man auch gar nicht überlegt. Also ich meine, klar, wir haben schon auch darüber gesprochen, während wir es geguckt haben, wo könnte das gedreht sein? Aber es war nicht so, dass man das Gefühl, oder ich nicht das Gefühl kriegte, wenn ich jetzt, keine Ahnung, durch Stadt XY gehe, dann finde ich genau die Orte wieder.
Ja, weil er mit relativ gut erkennbaren Archetypen arbeitet, für uns.
Genau, er hat schon...
kein konkretes Land, aber wir können es trotzdem auf so irgendwie Österreich, Osteuropa verorten, weil er mit, Archetypen positiv ausgedrückt, negativ ausgedrückt mit Klischees und Vorurteilen arbeitet. Aber so sehr, also so geschickt mit denen arbeitet, dass das halt nicht mehr wie dumme Vorurteile wirken, sondern wie Vereinfachungen, um Dinge nicht extra erklären zu müssen, die man für die Geschichte auch nicht erklären müsste, um sich auf die Geschichte, also auf die reine Erzählung zu konzentrieren. Und das ist ja auch nicht richtig, weil die Geschichte ist ja total sekundär. Was er halt auch stark machte, was mit dem Comic halt gleich ist, klar, das Arrangierte, wie die Menschen stehen, wie sie sich bewegen, auch die Unterhaltungen sind sehr, so unterhalten sich Menschen nicht.
Ja, es ist kein Alltags, Na du, wie geht's dir? Sondern es ist alles ein bisschen exaltiert.
Ja, man merkt, dass diese Menschen Autoren haben. Aber das ist ja auch okay, weil der Film versucht ja auch nichts anderes vorzutäuschen. Sowas fällt dann negativ auf für mich, wenn der Film die ganze Zeit versucht, eine Authentizität vorzutäuschen, sie aber nicht einhalten kann. Und das können Filme eigentlich nie.
Also, was ich gerade noch... Es sind schon viel krasser reale Bezugspunkte da, als man das so weiß, wenn man sich mit Gebirge zum Beispiel, also ne, mit sowas nicht auskennt.
Ich glaube auch, dass die computergesteuerte Kamera ist für ihn die beste Erfindung überhaupt gewesen. Weil dadurch die Kamerafahrten wirken überhaupt nicht mehr so, als wäre, verstehst du, hast du oft das Gefühl, dass du als Kamera eine vierte Person bist im Raum, die beobachtet?
Obwohl, das hatte ich jetzt da auch sehr.
Ja? Das hatte ich überhaupt nicht, weil die Kameras haben nie was damit zu tun gehabt, wie ich auf etwas schauen würde, verstehst du? Die Bewegung der Kamera und so. Ist alles unnatürlich. Viel zu glatt, viel zu sauber. Ja.
Stimmt, das kennt man sonst nur aus Musikvideos zum Beispiel, wo so ein ganzer Kamerarack auf einer Schiene oder halt wenn dann auf so von so Straßenszenen.
Ja, oder halt computergesteuerte Kameras, das hast du ganz oft heute bei Special Effects und sowas.
Aber ich muss halt immer an die Dingse denken. Ich sehe immer noch, weil das einfach so lange präsent war, irgendwelche Leute auf diesen Wagen sitzen, weißt du, wo hinten, also die stehen dann, diese Wagen stehen auf Schienen und großer Dingens und vorne große Kamera und einer sitzt und filmt und hinten ziehen zwei dieses Dings zurück.
Also es ist, du hast halt ständig Bilder, werden da produziert, die du selbst nie so wahrnimmst. Alles das ist immer symmetrisch.
Ja.
Alles ist immer die Bilder sind immer ausgeglichen. Die haben nie einen Schwerpunkt oder den Schwerpunkt, den sie halt gerade haben sollen. Und das ist auch oft nicht so, dass das sehr subtil ist, sondern es ist sehr offensichtlich. Das ist, Spielberg beherrscht das auch. Bildausschnitte so zu setzen, dass die einen sehr bewusst gesetzten Schwerpunkt haben. Also, dass die Blickrichtung stark gesteuert sind und so. Aber der macht das sehr subtil. Wes Anderson macht das BÄM! Das ist jetzt der Schwerpunkt, das ist die Mitte und alles ist symmetrisch, alles hebt sich gegenseitig aus. Das heißt, wenn zwei Menschen zum Beispiel vor einem großen geöffneten Tor stehen, ist das Tor komplett sichtbar und sie stehen vor den Pfosten jeweils. Und die Mitte des Tors ist die Mitte des Bildes. Wenn eine Person eine längere Strecke läuft, folgt die Kamera ihr. Zwar immer so, dass die Person immer am selben Ort im Verhältnis zur Kamera steht. Ja. Das heißt, der Abstand zu den Rändern bleibt immer gleich. Die Kamera hat exakt dasselbe Tempo
wie die Person. Könnte auch sein, also man könnte auch denken, es läuft, der bewegt sich nur so und es läuft ein Hintergrund an ihm vorbei.
Genau. Wenn eine Kamera sich von oben nach unten bewegt, bewegt sie sich immer perfekt gerade. Und so, dass die Strecke, die diese Kamera abfährt, das ist tatsächlich auch bei den meisten Bildern so fast flach wirkt. Das heißt, es ist alles sehr, nicht wirklich auf eine Ebene eingedampft. Der Film hat noch seine Dreidimensionalität, aber du hast immer die vorderste Ebene, in der sich alles abspielt. Und die ist extrem abgeflacht in der Regel. Das heißt, alles ist auf einer Ebene. Und wenn sie es nicht wirklich auf einer Ebene sind sie zumindest optisch auf einer Ebene gebracht. Zum Beispiel, wenn jemand vor einem Tresen steht, ist er relativ weit nach hinten gelehnt. Und die Person, die hinter dem Tresen steht,
sozusagen so über den Tresen, dass sie doch wieder fast nebeneinander sind.
Genau.
Ja.
Das heißt, es ist, du hast fast nur Stimmungsshots, Schüsse und so von, wenn Gebäude von außen gezeigt werden, die wirkliche Dreidimensionalität haben. Und das ist eine Comic-Bildsprache, ganz stark.
Das ist auf jeden Fall, was mich voll fasziniert, sind immer die Einstellung, wenn, weißt du, alle, die irgendwie sozusagen, also es gibt ja dieses kleine Fenster auf der Halbetage vom Eingang, am Ende dieser Freitreppe.
Da, wo wir öfters durchgeschaut haben.
Ne? Ja, mit diesen ganz ranzigen Vorhängen.
Ja.
Und das passiert ja nicht nur da, das passiert ja öfters. Also zum Beispiel auch letztendlich, wenn wir die Gehilfen des Konditors in ihrem Dachzimmer sehen. Das ist das auch wie ein Bilderrahmen, weil rechts und links sind Balken, oben ist das die Decke und unten ist der Boden.
Und trotzdem hat der Film Bezüge zur Realität, also der ist nicht vollkommen abgehoben, was ja auf ein gutes Comic auch zutrifft.
Weißt du, woran mich die Kameraarbeit bei Wes Anderson Film noch erinnert?
Hä?
Ans Theater.
Ja.
Das Ganze hat sowas immer so, als würde es auf einer, also so diese klare Abgrenzung zwischen Hintergrund und Vordergrund, also statischer Hintergrund und im Vordergrund passiert was, ohne dass sich irgendwas bewegt. Dadurch gibt das sowas für so ein festes Fenster, weil die Kamera sich
nicht bewegt. Es ist so ein bisschen wie, als würde...
Oder nur selten bewegt.
Ja, als würden die Szenen immer von Kiste zu Kiste.
Das gibt dem Ganzen was Theatereskes.
Und ich finde, es ist auch oft, dass die Außenaufnahmen auch nicht so aussehen, als wären sie in echt draußen, sondern als wären sie in einer Kulisse drinne. Teil 6. Fiktion und Realität. Klar, das weiß man irgendwie. Also ich weiß nicht, wie präsent, obwohl die Amis haben die ja auch gerade diese 19. Jahrhundert Grand Hotels. Mhm. Die gibt es ja in Amerika genauso. Aber die sind halt... Du schnaufst.
Ja, ich habe drüber gelacht, als wäre das so seltsam, dass in Amerika die Dinge aus dem 19. Jahrhundert
kosten. Nein, deswegen nicht. Ja. Aber gerade diese symmetrische Formsprache mit zwei Türmchen, auf allen Etagen die gleiche Anzahl Fenster und also sagen wir mal so, die Grand Hotels sind auf der ganzen, in der westlichen Welt und auch da, wo eben der Jet Set, Jet Set war es noch nicht, der Kreuzfahrt Set.
Der Zeppelin-Set?
Ja, das auch, aber weißt du, es ist ja schon so, dass im späten 19. Jahrhundert, wo diese Grand Hotels alle entstehen, gibt es ja schon eine kleine, viel kleinere als heute, aber eine Oberschicht, die da überall ist.
Sagen wir, die besonders räumlich mobile Oberschicht.
Ja, ne? Ja. Weil die weiß ich nicht, die moderne amerikanische superreichen Familie reist halt auch mit dem Überseedampfer. Oder eine kurze Zeit, aber das kommt viel später, als das, wo diese Hotels anfangen zu entstehen. Die reisen halt dann schon mit sowas, so Vorgängern von der Titanic, sehr, sehr komfortabel über den Atlantik und machen irgendwelche Erholungs- und Rundreisedinger in Europa. Genauso fahren reiche EuropäerInnen in die USA oder auch noch weiter südlich, um da im Grand Hotel ihre Sommerfrische zu erleben. Das ist für die relativ normal. Ich glaube, sonst hätte man sowas wie die Titanic auch nicht gebaut, wenn es nicht, wenn es nicht schon seit 50, 60 Jahren eine Gruppe von Menschen gibt, die besonders komfortabel hin und zurück und zwar regelmäßig fahren wollen. Ja. Sonst hätte es auch diese Überseelinien, wie wir sie sozusagen als Bilder kennen, nicht gegeben. Und andere Sachen sind für den Amerikaner, glaube ich, nicht so präsent wie zum Beispiel dieses Observatorium, das gibt es nämlich wirklich, habe ich gerade eben gesehen.
So, ich versuche mal kurz die Zähne mit dem Observatorium
die
zu beschreiben.
Zähne mit dem Observatorium.
Ja, die Zähne mit dem Observatorium
die
zu beschreiben.
Zähne.
Ich versuche mal kurz die Szene mit dem Observatorium zu beschreiben. Die Flucht von Zero und Monsieur Gustave hat sie auf einen kleineren Berggipfel verschlagen. Dass es ein kleinerer Berggipfel ist, das wissen wir, weil sie von da aus später noch auf höhere Berggipfel fliegen. Also muss er ja kleiner sein als die höheren. Mhm. Ja. Es ist ein Berggipfel mit einem Observatorium. Das Ganze sehen wir in einer Total. Ein dramatischer Zoom bringt uns unseren Freunden näher. Mhm. Ich glaube, die kennen uns gar nicht, das sind gar nicht unsere Freunde.
Wer jetzt, die Krähen?
Nein, Gustav und
Ach
Zero.
So.
Die wissen gar nicht, dass wir den zuschauen. Mhm. Es schneit. Beide sprühen sich mit Parfüm ein. Monsieur Gustave fühlt sich durch den Schnee zu einem Gedicht inspiriert. Ein Mönch kommt dazu und gibt ihnen den ersten Schnipsel für eine weiterführende dramatische Flucht. Eine Schnitzelflucht.
Und auch diese oben, wenn die da mit ihren Seilbahnen hin und her fahren.
Moment, diese sind ja irgendwann in den Bergen, in dieses Observatorium. Das sah für mich wie gemalt aus.
Ist es aber gar nicht wirklich. Auf dem Jungfrauenjoch. Jungfraujoch. Steht so ein kleines Ding, was auch, glaube ich, aus der Zeit ist. Ich müsste da jetzt extra anklicken. Aber
spannend.
Ja, und da oben gibt es ja auch dieses komische, diesen Berg, wo so eine Ziege draufsteht. Ja. Das ist der Hirschensprung in Karlsbad. Und dahinter steht sogar so ein Hotel, was von der Formsprache so ähnlich ist wie Dings. Aber wie gesagt, diese Hotels gibt es halt massenweise.
Ja, er hat halt Vorbilder in der Realität. Das ist ja.
Genau, es gibt sehr massive Vorbilder in Europa, aber das ist ja auch, es wird ja auch nicht Nein gesagt. Genauso gibt es in Görlitz eine Mauer, die genauso aussieht wie die Friedhofsmauer.
Gleich die erste Szene des Films. Eine Mauer eines Friedhofs. Ein Punk lungert an einem Laternenpfahl gelehnt rum. Eine junge Frau kommt ins Bild, geht an der Friedhofsmauer vorbei und betritt den Friedhof durch ein kleines Tor in der Mitte der Mauer. Sie durchquert den Friedhof, bis sie zu einer kleinen Statue kommt. Eine Büste auf einem Sockel. Der Sockel ist ein wenig größer als die Frau selbst, In der Mitte des Sockels ist eine Gedenktafel in Form eines Buches angebracht. Der Sockel ist von jeder Seite mit Zimmerschlüsseln aus verschiedenen Hotels behängt. Sie bleibt kurz vor dem Denkmal stehen und ergänzt dann die Schlüsselsammlung um ein weiteres Exemplar. Interessantes Detail, Doppelpunkt. Die junge Frau ist eher in Anführungszeichen konservativ gekleidet und wirkt sehr brav, hat sich aber auf dem T-Shirt per Hand Mayhem geschrieben und trägt am Revers verschiedene Buttons, die an die Punkkultur angelehnt scheinen. Aber leider kann ich sie nicht lesen, von daher ist es auch eine Form von Vorurteil. Oh, wer nicht weiß, wer
was?
Wer nicht weiß, was Mayhem ist, ja, dem empfehle ich unsere Folge zu dem Film Lords of Chaos. Inhalt der Gedenktafel.
In memory of a national treasure.
Und in einer ergänzenden Tafel, die weiter oben am Sockel angebracht wird, steht
Autor.
Außerdem hat die junge Frau ein Buch dabei.
The Grand Budapest Hotel.
Das Autorenbild entspricht der Büste. Von da aus wird zu dem noch lebenden Autoren übergeblendet. Noch lebend, weil auch in die Vergangenheit übergeblendet wird. Zum Zeitpunkt der Friedhofsszene lebt er halt nicht mehr. Teil 7. James Bond und das Grand Budapest Hotel. Zwei Tanzfilme im Vergleich.
Für mich hätte man gar nicht noch zeigen müssen, dass diese Statue auf dem Friedhof steht. Das war für mich in dem Moment klar, wo man an dieser Mauer vorbeikommt. Ja. Und das ist so eine klassisch westeuropäische Friedhofsmauer-Dings, die es in ganz vielen Städten so gibt.
Das
immer
heißt,
noch.
Ja, das finde ich gut. Also die Hinweise, weil das sagt ja auch, wie gesagt, es ist Comic. Aber ja. Es arbeitet mit Archetypen, aber intelligent. Also im Sinne dass die ja nicht einfach wiedergegeben werden, sondern es wird geschaut, wie passen die, wie funktionieren sie wirklich. Und das heißt auch im Zweifelsfall, dass man einfach nicht dumpf was aus seinem Kopf kramt, sondern recherchiert und nachschaut.
Und das steht hier halt auch. Ich meine, es ist immer noch Wikipedia, da weiß man ja nicht zu 100%, ob das alles ganz so stimmt. Aber ich glaube, bei sowas schon. Also die Ideenvorlage war grundsätzlich von Kurzgeschichten von Stefan Zweig.
Der kommt mir bekannt vor.
Ja, der ist in Deutschland auch nicht ganz unbekannt, aber mir sagen die Dinger jetzt nicht so wirklich was. Dann macht er sich auf und recherchiert intensiv zu Österreich-Ungarn, also K&K.
Ja, dieser Film, und da sind wir ja auch wieder bei dem, was er sich bei der Realität leiht, aber halt stark entfremdet und sich zu eigen macht. Also der baut ja ein eigenes Universum auf, was irgendwie an unser erinnert und auch historisch. Wir sind in den 30ern, das hast du gerade selbst gesagt.
Die eine Hälfte spielt in den 30ern und die Bildsprache des jetzt in Anführungsstrichen ist eindeutig so die
60er,
70er. 60er, eher so 70er.
Ja, ich würde sagen, so hat noch von beiden noch was. Aber es liegt auch daran, dass sich vielleicht die Leute nicht jeden Tag neue Klamotten kaufen, was ja
das und dass man Baustadt. Ja auch, wenn man ein ganzes Hotel tapeziert, auch nicht alle 5 Jahre komplett neu macht.
Genau. Das kommt ja auch vom Alter der Figuren hin. Auf jeden Fall, also im Vorhof des Zweiten Weltkriegs, und auch diese Welt ist kurz vorm Krieg und viel erinnert an Österreich, Deutschland, an diese Situation der Zeit. Aber es ist eindeutig nicht die Situation dieser Zeit, sondern mehr eine Art Paralleluniversum, wo die Symbole ein bisschen anders sind, ich muss mal die ganzen Ortsnamen rauskramen, aber es spielt halt in einer Stadt namens Lutz.
Ja, was für uns besonders lustig ist, weil es irgendwie ein halb vergessener Vorname, junger Männervorname ist.
Es gibt ein Wappen, was stark an das Adler-Emblem erinnert, was aber kein stolzer, gefiederter Adler ist, sondern ein gerade angreifender, stürzender Adler.
Ja, und
Es gibt Symbole, die stark an die SS-Runen erinnern, aber es sind nicht die SS-Runen.
Genau, es ist dann wieder so weit weg, dass man es auch tatsächlich lustig albern nehmen kann. Genauso wie jetzt steht hier, wir haben ja so mehr so mit Wien Orakel, aber bei Wikipedia steht jetzt, ist es Karlsbad.
Tschechien also.
Tschechien und Budapest, Ungarn. Und dann zum Beispiel, das finde ich sehr cool, Zubrovka, das ist das Land, wo theoretisch das Grand Budapest Hotel steht, ist vom polnischen Wodka Zubrovka.
Und die Landessprache
einfach ist, geklaut.
Und die Landessprache ist Deutsch.
Ja, so halb, ne?
Ja, also was immer wieder nett ist, wenn man halt auch englischsprachige Filme schaut und dann englischsprachige Muttersprachler so ein paar Brocken Deutsch sprechen müsst. Aber sie haben auch deutsche Schauspieler gecastet für den Film, die aber die ganze Zeit Englisch sprechen. Ja.
Dann gibt es so ein paar Anklänge von Französisch, weil das darf man auch nicht vergessen. Das ist ja die auch noch im 20. Jahr, Anfang des 20. Jahrhunderts die Sprache des besonders mondänen Seins.
Ja, da sind aber auch viele französische Namen drin, was ja auch schon der Jet Set
passt. Was ja auch passt, genau. Dann, das ist auch zum Beispiel was, was uns sehr krass einfach gar nicht darüber nachdenken lässt, wo es sein könnte, die schweizerische Alpenästhetik sozusagen. Ja. Also jetzt nicht die der Häuser oder so, weil solche Häuser kommen gar nicht vor, diese Holzhäuser und so ein Krams. Aber halt die Art der Lifte ist sowas, was wir halt auch sehr gängig kennen, eben aus Beginn des 20. Jahrhunderts, des mondänen Skiorts und sowas. Auch diese ganzen, ganz oben in den Bergen, wenn die da ihre Fluchtdingsen und vor dem Bösewicht, also des aktiven Bösewichts des Films, abhauen, während sie da diese Pseudo... Und das finde ich auch total super. Die machen ja sozusagen Alpinsport, aber der ist auch wieder so weit weg von der, auch damals schon, also spätes 19., Anfang 20. Jahrhunderts Realität, mit diesem, wo sie mit dem Schlitten durch die Bobbahn rasen.
Da können wir auch nachher nochmal drauf zu sprechen kommen, weil das so eine Szene für mich ist, wo tatsächlich sehr klar ist, wenn man das zum Beispiel mit Film, oder jetzt können wir jetzt direkt machen, das ist ja eigentlich das Thema. Es gibt eine Verfolgungsjagd mit Skiern und Schlitten, die über eine Bobbahn läuft, über ein Slalom, also halt über so einen Sport, über mehrere Sportkurse, also Wintersportkurse. Und das Ganze hat mich sehr stark an James Bond erinnert.
Ja, ich weiß auch noch, wie wir da, als wir aus dem Kino kamen, sagten, das ist ja wie eine klassische Winter-James-Bond-Verfolgungsjagd, nur dass sie halt massiv krass, und ich behaupte fast, die ist nicht CGI, sondern die ist irgendwie mit Puppen gemacht. Das sieht so total aus wie Stop-Motion, aber irgendwie, keine Ahnung.
Das kriegen wir noch raus. Das würde mich tatsächlich interessieren. Auf jeden Fall sind beide Szenen gaga. Die James-Bond-Szene war gaga und unrealistisch, es hell und halt auch von vorne bis hinten eine durchchoreografierte Skitanzeinlage. Das ist, da dürfen sich Kerle mal Tanzfilme anschauen und es gut finden, ohne dass ihnen jemand verrät, dass es ein Tanzfilm ist.
Ja, ist ein bisschen wie Blues Brothers.
James Bond auf Eis.
James Bond on Ice.
Die große James Bond Ice Holiday Show.
Holiday on Ice, James Bond.
Ja, aber James Bond verkauft dir das episch, groß, großartige Action-Szene.
Das stimmt, ich glaube, das ist was, was der Durchschnitts-Kinobesucher generell irgendwie vergisst gerne. Ja. Dass vor allem Kampfszenen unglaublich krass durchchoreografiert sind, schon allein damit sich keiner verletzt.
Gute Kampfszenen. Schlechte Kampfszenen sind mit verwackelter Kamera gedreht, damit man nicht sieht, dass was gerade passiert, dass sie schlecht gut choreografiert sind.
Und dass sich niemand, nicht mal entfernt berührt. Das stimmt, aber gute Action-Kampfszenen sind sowas von durchchoreografiert. Und auch damit man eben alles sieht, was relevant ist, ne? Weil es sind ja nicht nur 2 oder 10 Leute, die miteinander sich fake hauen, dass es aussieht, als wäre es echt, sondern da hängt ja auch immer noch eine Kamera irgendwie drin. Und irgendwelche, hier fliegt was und da fällt jemand um und keine Ahnung was.
So, ja, und dieser Film, also Grand Budapest Hotel, sagt dir die ganze Zeit, das ist Gaga. Ich sag dir aber hier fast jeder 10, dass es Gaga ist. Eigentlich könnte man fast auf die Idee kommen, dass dieser Film seine Figuren nicht ernst nimmt. Aber es stimmt nicht, darauf kommen wir noch. Er nimmt sie sehr ernst, aber auf seine spezielle Art und Weise. Und was mir jetzt gerade auffällt, wo du das sagst, durchchoreografiert, da sind wir wieder beim durchstilisierten Ding. Bei James Bond ist gerade diese Szene extrem durchchoreografiert, sehr auffällig durchchoreografiert, auf noch ein ganz anderem Maß als wahrscheinlich der ganze Rest des Films. Bei Grand Budapest Hotel ist das die vielleicht am wenigsten durchchoreografierte Szene des ganzen Films.
Weil es sind 3 Minuten, oder würde ich jetzt mal so schätzen, in denen man ja gar keine Nahaufnahmen hat. Du hast 2 Nahaufnahmen, wie Willem Dafoe auf seine Skier steigt und wie die beiden auf den Schlitten.
Und da ist die Hauptaufgabe der Schauspieler, stillzuhalten in erster Linie. Sie bewegen sich kaum. Während der Rest des Films tatsächlich, durchchoreografiert ist, wie bei anderen Filmen, höchstens die gut gemachten Action-Szenen. Jeder weiß zu jeder Zeit, wo er stehen muss, wie schnell er gehen muss, wie er laufen muss, damit die Bildausschnitte funktionieren können.
Ja, und auch, dass die ja, es gibt super viele Szenen, wo Leute irgendwelche Treppen hoch oder runter laufen und sie sind wirklich schrittsynchron, selbst beim um die Ecke gehen.
Was ich vorhin beim James Bond lästernd von mir gegeben habe, möchte ich jetzt loben von mir Film geben. Dies ist ein Tanzfilm, der die ganze Zeit versteckt, dass er ein Tanzfilm ist. weil ja keiner tanzt. Aber, ja, jeder hat seine Schrittfolge.
Selbst wenn irgendwie Zero, der Liftboy, nicht der Liftboy, der Lobbyboy, losgeht, um einen Tritthocker zu holen. Ist jede, wenn er sich zur Seite dreht, um den Hocker hochzuheben, wenn er sich wieder umdreht, ist das alles exakt auf den Millimeter genau getimt, damit er auch wirklich wieder am selben Platz ankommt, wo er losgegangen ist.
Und das heißt auch, dass dieser Film sehr, sehr beherzt sich, was eine gute Komödie ausmacht. Timing. Timing ist eigentlich die Grundlogik dieses Films.
Timing und Chemie und in diesem Fall sogar auch die Rollen, also die Schauspieler der Rollen passen ja auch von ihren Größen, also von ihren Körperformen, Höhenabständen und sowas. Ja. Perfekt.
Meinst du, die sind sogar so gecastet? Oder meinst du, sie haben Filmtricks benutzt, um das zurechtzurückeln?
Nee, ich glaube, dass sich viel...
Die berühmte Kiste von Humphrey Bogart, auf der er steht, damit er ja nicht kleiner ist als seine weibliche Partnerin.
Nein, ich glaube, es ist eher so rum, also von meinem Gefühl her ist es so, dass viele konkreten Choreografie-Schritte und kompositorische Anordnungen gefallen sind, nachdem man wusste, wer es spielt.
Das, siehst du? Das macht sogar mehr Sinn.
Man wusste, wer was spielt und zum Beispiel die ganzen... diese ganzen Altstadt- und Museumsdings, die sind fast alle, steht zumindest bei Wikipedia, im Studio gebaut.
Teil 8. Ein überraschend deutscher Film.
Hier steht,
ja,
dass der Film in Deutschland gedreht wurde. In Görlitz von Januar bis März 13. Ach, krass. Also, in einem Jugendstilbau des Görlitzer Warenhauses sind die Innenaufnahmen entstanden. In der Stadthalle Görlitz, also die Außenaufnahmen, der Eingang und der Speisesaal. Und im historischen Freisebad wurde die Hotelbadeanstalt.
Trotzdem wirkt alles so, als würde es zusammengehören, ne?
Dann ist kurz der Görlitzer Bahnhof in Berlin zu sehen. Und dann irgendwie in Zwickau, in Dresden. Das macht Sinn. Und in der sächsischen Schweiz, wo der Personenaufzug irgendwie da benutzt wurde, die Bataillebrücke, keine Ahnung, bla bla bla. Tatsächlich wurde der Friedhof am Anfang und am Ende auch in Görlitz aufgenommen.
Ich finde das so stark stilisiert zum Teil alles, dass du gar nicht mehr unterscheiden kannst, was gebaut und was...
Ja.
Es wirkt alles gebaut. Bis auf ein paar Szenen.
Also, es wurden nur ein paar Effekte in den Ateliers in Babelsberg hergestellt. Und die visuellen Effekte kommen aus Stuttgart. Und der Jüngling mit dem Apfel wurde tatsächlich nach Vorstellung von Wes Anderson gedreht.
Passt irgendwie.
Ja.
Das sieht sehr Wes Anderson aus. Sehr, sehr wessisch.
Was ist eigentlich der Jüngling mit Apfel?
Ein Bild. Mhm. Extra für den Film gemalt.
Von dem englischen Maler Michael Taylor, also so heißt der Maler, der es wirklich gemalt hat.
Der in unserem Universum.
Im Auftrag von Wes Anderson. Aber unsere Figuren glauben, das Bild wäre von Van Heutels.
Nee, ich glaube Van Heutel.
Van Heutel. Aber hier ist ein S.
Ja, weil das grammatikalisch dahin. Das ist Van Heutels, also wessen. Ne?
Okay.
Herrliches Porträt. Deswegen Van Heutel.
Und eigentlich dreht sich so alles ein bisschen um dieses Bild, ne?
Ja, nicht der ganze Film, aber...
War der Konflikt des Films. Oder ist es der materielle Ausdruck des Konfliktes?
Eigentlich gibt es ja mehrere Konflikte.
Ja, ja. Aber ist es der materielle Ausdruck des Konfliktes des Films?
Eines Konfliktes.
Ich glaube, der Kernkonflikt. Und zwar, wen hat die alte Dame geliebt und beerbt?
Aber es gibt noch mehr Sachen in dem Film, die nichts mit diesem Film, mit dem Bild und...
Aber er ist wichtig und er ist vor allem Monsieur Gustave sehr wichtig.
Ja.
Welcher, ich zitiere aus dem Film, das ist Van Heutels herrliches Porträt eines Knaben an der Schwelle zum Mannesalter. Blond, ebenmäßig, die Haut weiß wie diese Milch, von tadelloser Provenienz. Ich glaube, er identifiziert sich sehr stark mit diesem Bild.
Ja, ich glaube auch.
Er beschreibt sich selber ein Stück weit, also er beschreibt, wie er sich selber sieht. Mhm. Es ist quasi sein Gemälde des Dorian Grays. Bloß, dass dieses Bild frecherweise nicht stellvertretend für ihn altert. Es fällt auch sehr stark auf, wir in dem späteren Hotel, also die Zeitlinie, die in den 60er oder 70ern spielt, da ist dieses Bild überall präsent. Es hängt beim Rezeptionisten, es ist auf den
Speisekarten.
Ja, es ist auf den Speisekarten gedruckt, es ist wichtig, ja. Teil 9. Bildformat und Erzählebenen.
Haben wir eigentlich über die Seitenverhältnisse gesprochen?
Nee, erzähl.
Das fällt mir gerade wieder ein.
Ja, das gehört eigentlich auch noch dazu, ne?
Dass wir ja laut Wikipedia 3 Seitenverhältnissen springen, aber für uns ist, also ich habe nur 2 wahrgenommen.
Sag mal, welcher Wikipedia sagt.
Hier, was? Von der Grand Budapest.
Ja, jetzt sag mal, was Wikipedia
sagt. Hier steht 1,3:1, ja. 1,85:1 und 2,35:1.
Also wir haben 16:9 und 4:3 wahrnehmen können.
Genau.
Als wahrnehmen.
Und da steht hier noch, also dass sie alle eine unterschiedlich starke tonnenförmige Verzeichnung haben.
Das stimmt. Die haben viel mit Weitwinkeln gearbeitet. Zum Teil sehr krass, so weit, dass du normalerweise hast du den Ausschnitt, also jedem Objektiv ja, dass es am Rand
ein bisschen rund wird.
Nee, nicht rund, ja. Sondern zu Unschärfen führt.
Ach so, ja.
Und dort und diese werden aber zum größten Teil tatsächlich voll von dem Bildausschnitt schon vom Design her.
Ja.
Also dass so ein Objektiv hat einen wesentlich größeren.
Ja. Aber davon kommt nicht alles auf den.
Genau.
Mit was auch immer man es aufnimmt.
Genau, der Trick ist einfach, ein Objektiv produziert hier ein rundes Bild und das wird projiziert auf einen eckigen Datenträger. Und meistens sind Großteil der unscharfen Stellen einfach.
Gar nicht vorhanden.
Kaum gar nicht auf den Daten.
Genau, weil sie das nicht belichten, was belichtet wird.
Ja, nun kannst du natürlich Objektive dann benutzen, bei denen du trotzdem die Unschärfe siehst, was eine Entscheidung ist, was hier, glaube ich, gemacht wurde.
Ja.
Und eventuell, sie haben ja auch dadurch, dass sie einen unüblichen, dass die einfach über das übliche Brau hinaus belichtet haben, statt das übliche zu beschneiden.
Ja.
Und du deswegen die Unschärfen siehst. Und die sind in einigen
Und das Lustige ist, ich habe überhaupt nicht drauf geachtet. Und das zeigt ja auch, wie. Ich glaube, das macht auch schon zum Teil dieses Comichafte aus.
Ja, macht es auch.
Weil es den Rand, weil es ja letztendlich dadurch schon irgendwie den Blick dahin fokussiert, wo es wichtig ist. Und das zeigt aber, finde ich, auch, wie krass das durchkompositioniert ist, dass man einfach auch so doll an den, oder ich zumindest so doll an den Figuren hängen bleibe,
ja.
Dass ich zwar schon alles irgendwie aufnehme, aber sobald sich was tut, voll auf die Figuren fokussiert bin.
Weißt du, was das Krasse daran ist? Dass ich das irgendwann bewusst nicht mal wahrgenommen habe. Also ich musste mich
für die
Verhältnisse wechseln. Ja, ich musste mich darauf konzentrieren, um sie noch zu sehen.
Ja, aber ich glaube schon, dass es, selbst wenn man sich nicht darauf konzentriert, im Kopf irgendwie sofort sagt, also weißt du was, irgendwas im Hintergrund sagt dir sofort, es hat wieder gewechselt.
Ja.
Ich meine, das liegt aber auch daran, dass ja die Figuren unterschiedlich besetzt sind. Es gibt keinen, der durchgehend derselbe oder dieselbe ist.
Ein breites Bild wirkt auch einfach anders als ein nicht so breit, also als sagen wir mal ein quadratisches Bild. Weil das die eher weniger breiten Formate sind enger. Das heißt, die Menschen, die Personen, die Gegenstände sind zwangsläufig mehr aufeinander zugerückt. Das ist so ein Phänomen, was ich bei Star Trek ganz stark, ne?
Die deswegen drei, musste ich lachen.
Die kuscheln in Dreiergruppen, die du bei den 90er-Jahre Star Trek-Serien immer hast.
Ja.
Weil sie alles so nah zusammendreht stehen müssen, um irgendwie auf Bild zu kommen und trotzdem noch große Close-Ups von den Gesichtern zu haben. Stehen die immer
so schön seitlich aufgereiht wie auf Hochzeitsfotos.
Ja, und so nah, wie du normalerweise bei dieser Art von Gespräch nicht stehen
das
würdest.
Das und vor allem bei den Dimensionen, die auf der Enterprise zum Beispiel herrschen. Da gibt es außer dem Bildausschnitt keinen Grund, warum 4 Leute hinter dem Steuerpult stehen, um sich zu unterhalten. Nicht das Steuerpult, sondern das hinter den Chefsesseln. Ja, auf jeden Fall. Und das ist hier auch bei den alten Dings. Am meisten ist uns das aufgefallen im Zugabteil.
Haben wir gesagt, welche Funktion das im Film hat schon?
4:3 ist immer dann, wenn es in
was
der...
Was wir behauptet haben, ist... Aber okay, ja,
sag das, der schmalere, also der recht, nee, der quadratische Bildausschnitt.
Ja, der quadratischere...
Der Seitenlänge genauso wie Höhe ist ungefähr. Genauso
der am Quadrat sagen. Näher dranere.
Der offensichtlich, also.
Der engere Bildausschnitt.
Auf unserem Fernseher war der Dings, wo stand, bitte schalten Sie Ihren Fernseher oder Ihr Wiedergabegerät auf 16:9. Hatten wir ein perfektes, es sah perfekt aus.
Ja.
Mit den Ecken, da war ein feiner weißer Rand drum, dass man auch wirklich weiß, man hat alle Ecken symmetrisch in den Ecken des Fernsehers. Und wenn die Zeitachse aus der Erzählachse rausspringt, haben wir plötzlich rechts und links einen fast handbreiten schwarzen Balken. Also, Zeitebene 1. Ein Mädchen hängt einen Schlüssel an ein, eine Statue und fängt an, in dem Buch zu blättern. Und
damit auch Format 1.
Genau, Format 1.
Ja.
Das beibehalten wird, während wir den alten Autor des Buches sehen und hören, wie er, zuerst denkt man, er erzählt uns das einfach. Und in dem Moment, wo sein Sohn reinkommt und ihn und dann auch uns mit der Waffe bedroht, wird irgendwie klar, dass es eigentlich eine Aufnahme ist, die jetzt irgendwie unterbrochen ist.
Eine Spielzeugwaffe.
Es ist eine Spielzeugwaffe, auf jeden Fall. Aber das, und damit springen wir in die zweite, in die Haupterzählachse, wo der alte Besitzer, der Lobbyboy aus der dritten Zeitebene ist, dem jungen Autor erzählt, wie er an das Hotel gekommen ist.
Wir erfahren also, wie der Autor überhaupt von dieser Geschichte erfahren.
Genau, wir erfahren, wie der Autor überhaupt sein letztes Buch oder das sein bekanntestes wahrscheinlich Buch schreiben kann. Weil er ist ja da schon in der Erzählachse, ist er ja kein unbekannter Autor, aber er ist noch jung.
Ja, aber so kommen sie ins Gespräch. Ich kenne deine Bücher.
Genau, stimmt. Der eine sagt, ich kenne deine Bücher. Der andere sagt, aber wer sind sie denn eigentlich? Ja, ich bin der unbekannte Besitzer. Würden sie mir erzählen, wie sie an das Hotel... Nee, wie konnten sie so viel Geld haben, das Hotel zu kaufen? Das habe ich gar nicht. Wenn sie Zeit haben, erzähle ich es ihnen beim Abendessen.
Ja, und dann unterhalten sie sich und wir springen zur nächsten Zeitebene und damit auch zum nächsten Bildformat. Und jedes Bildformat wird, glaube ich, enger.
Oder? Ich würde das auch so behaupten, ja. Dass wir bei der Kurz-Anfangs- und Ganz-am-Ende-Sequenz haben wir den ganz breiten Ausschnitt, den 16:9, wenn wir in die... Ja, und dann haben wir die dritte Ebene, wo die ganzen Geschichten und die ganzen Erlebnisse fast chronologisch... eigentlich springt es da schon ein bisschen, also nicht ganz so doll wie bei uns, aber es ist schon so, dass es sozusagen, es ist wie in einem Satz mit vielen Nebensätzen.
Es gibt innerhalb der Erzählung nochmal andere Zeitebenen, weil die Geschichte nicht ganz chronologisch erzählt wird, genau.
Ja.
Und außerdem haben wir innerhalb der Erzählung nochmal Erzähler.
Die nochmal ältere Dinge.
Genau, und die nochmal andere.
Aber die haben keine eigenen.
Aber meist ist das so eingebettet, dass sie eigentlich es anderen Leuten erzählen, auch innerhalb der Erzählung, aber so inszeniert, als würden sie es uns erzählen. Also das macht der Film ganz stark, wenn eine Person was erzählt, auch wenn es eine andere Figur ist, was für den Film wichtig ist, macht sie es frontal in die Kamera und schaut das Publikum dabei an.
Es ist aber, ich finde es sehr faszinierend, so erzählt, dass man in den Zeitsprüngen in der Geschichtenebene eigentlich nie wirklich verwirrt ist. Weißt du, es fügt sich nichts am Ende zusammen. Obwohl, nee, das stimmt gar nicht. Das liegt wahrscheinlich daran, dass wir ihn schon zweimal geguckt haben.
Ja, bevor es war schon ein bisschen verwirrt auch, ja.
Aber ich glaube beim ersten Mal, aber es ist, sagen wir mal so, es wird, bevor man den Faden vollkommen verliert, wird es wieder aufgelöst. Und was auch einem schnell verloren gehen kann, ist, dass es ja wie andere Filme von Wes Anderson auch, eigentlich, also ich habe die alten ja alle nicht geguckt, aber es ist bei Isle of, es ist bei den Royal Tenenbaums so.
Das ist ja ein alter.
Ja, das ist ein alter. Dann bei Isle of Dogs ist es so, bei hier bei Grand Budapest Hotel ist es so und bei The French Dispatch ist es auch so. Es gibt immer Kapitel. Es gibt einen Prolog, es gibt mehrere Kapitel und es gibt einen Epilog. Das scheint aber schon ihm irgendwie wichtig zu sein.
Zwischenspiel. Ein paar Namen. Ich glaube, das, was folgt, wird verständlicher, wenn man weiß, dass wir den Film auf Englisch geschaut haben.
So. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Ortsnamen. Warum das so ist, kann euch der Herr später mehr erklären. Oder überhaupt erklären.
Ich habe keine Ahnung, warum ich das gemacht habe.
Okay. The former Republic of Dubrovka, once the seat of an empire, on the farthest eastern boundary of the European continent.
Es ist eigentlich so eine östliche Version von Wien, oder?
Bisschen, ja.
Ja, da sind wir wieder bei Paralleluniversum. Es ist interessant, Europa ist ganz anders aufgebaut. Die Reihenfolge der Ereignisse, Weltkrieg und so, ist auch eine andere. Aber gleichzeitig sprechen sie von Staaten außerhalb von Europa, die so existieren wie bei uns. Das Hotel steht in dem Kurort Nebelsbad, unterhalb der hochalpinen Sudetenwalds.
Und das ist ja irgendwie, erinnert das so an Karpaten oder sowas.
Ja, ja. Und das Ganze spielt dann in der Grafschaft Lutz.
Das finde ich das Beste.
In dessen Zentrum das Schloss Lutz steht. So, und ich jetzt nochmal ein Zitat aus dem Film.
Wir filzen alle Brezelhäuser, Waffelhütten und Biergärten. Und vor allem jedes Grand Hotel zwischen Eugensburg und Zilchbrück.
Woher kommt Siro eigentlich?
Siro kommt aus Aksalim al-Jabad.
Kriegsflüchtling. Genau, die unsympathische Szene von Monsieur Gustave ist tatsächlich, meiner Meinung nach, wo er Siro vorwirft, dass er
eigentlich nur gekommen ist, um sich ein besseres Leben zu führen. Und dann ganz beschämt ist, als er erfährt, dass Zero ein Kriegsflüchtling ist. Als ob das nicht schon ein legitimer Grund ist. Ja. Wenn man sich kein vernünftiges Leben irgendwo aufbauen kann, dass man irgendwo
hingeht. Aus welchen Gründen auch immer. Ja. Also, ne?
So, jetzt noch die Fluchtstationen, die sie haben. Das Excelsior Palace in Baden-Jürgens.
Das finde ich auch super.
Sie ersteigen die Gabelmeisterkuppe. Das ist der Berg mit dem Observatorium. Wo das Kloster Unser Heiliger Vater von der Sudetenwalz steht.
Ja, mega.
Ja, ne? Mhm. Man muss sich das alles vorstellen, diese Namen werden nicht übersetzt. Also,
ja, und genauso die da Version. Irgendwie so rum mit Excelsior Palace in Baden-Württemberg.
Ja, und sie sagen halt wirklich Brezelhäuser, mhm. Waffelhütten und Biergärten.
Mhm. Das können wir gar nicht nachmachen. Nee.
Das poppt dann so raus aus dem englischen Sprachfuß, poppt dann plötzlich Brezelhäuser
ja,
raus.
Ja, was ich faszinierend finde, ist, wenn Ralph Fiennes das sagt, hört es sich fast echt, also fast wie gekonnt an. Aber es gibt ja Menschen, die haben bessere Zungenakrobatik als andere.
Wie es in dieser Ehe zum Beispiel vorkommt. Ja.
Teil 10. Ein paar Figuren.
Wir sollten auf jeden Fall über Gustav und Zero reden. Zero Mustafa. Zero. Ja. Zero Mustafa. Wir haben Gustav und Zero Mustafa. Gespielt von Ralph Fiennes als M. Gustav.
Monsieur Gustav.
Monsieur Gustav. Und Tony Revolori. Tony Revolori als Zero Mustaf.
Mustafa in Jung.
Ja, das sind die beiden Figuren, denen wir quasi der Geschichte folgen. Unsere Haupt- und Dreh- und Angelfiguren. Und als alter Zero Mustafa. F. Murray Abraham. Insgesamt sind da ein paar. Ist das eine Schauspielerriege, die macht Spaß. Das ist
wie immer bei
Adrian Brody ist dabei, William Dafoe, Jeff Goldblum, Harvey Keitel, Jude Law, Bill Murray, ja, na gut, das ist ein Wes Anderson-Film, natürlich ist Bill Murray dabei.
Edward Norton. Saoirse Ronan. Ich habe dich gerettet.
Danke. Owen Wilson.
Tilda Swinton.
Ja.
Die man kaum erkennt.
War unter viel Latex verdeckt.
Und viel Altersslang.
Kleine Rolle, aber prägnante und ganz am Anfang auch direkt. Ihre Hauptaufgabe in diesem Film ist es, tot zu sein.
Ja, eigentlich ja vorher schon uns letztendlich
Monsieur Gustav näher zu bringen.
Ja, zu zeigen. Eigentlich, also wenn ich so drüber nachdenke, ist Monsieur Gustav eine unglaublich tolle, toller Charakter, weil er so nicht festlegbar ist.
Er ist ein Anti-Held.
Nee, deswegen nicht, sondern ich beziehe das jetzt tatsächlich konkret darauf, dass er ist kein, also weißt du, er schläft mit vor allem den älteren blonden Frauen, die blond. Regelmäßig.
Das wird betont und die Begründung fand ich hübsch auf die Frage, warum halt blond? Weil sie alle blond sind.
Was man aber auch eigentlich so ein bisschen der Zeit zurechnen könnte,
weil
zu der Zeit war es extrem modern, sich blond zu färben.
Aber das sagt auch viel über diese Figur auf. Es wird jetzt so ein relativ dichtes Set an Eigenschaften, die diese Person bevorzugt, vorgelesen. Ja. Und wenn man dann nachhakt, stellt man fest, dass es gar nicht die Eigenschaften sind, sondern die Gelegenheit, warum man mit diesen Personen spielt. Später sagt er auch, ich gehe mit all meinen Freunden ins Bett.
Ja, das zum Beispiel. Und dann ist es aber so, seine ganze also auch da wird ja wieder viel mit Klischees gespielt. Seine ganze Art, wie er auftritt, assoziiert ihn jeder, der ihn nicht im Hotel regelmäßig, vor allem halt hinter den Kulissen sozusagen wahrnimmt, dass er ja zumindest im Film oder nach vorne hin nur mit Frauen schläft. Aber alle anderen, die das nicht wissen, assoziieren ihn immer als schwul. Weil, ne, so dann wieder diese Klischeesachen, er benutzt sehr viel Parfüm und das wird auch konkret gesagt.
Nennt fast jeden Darling. Auch Leute, die ihn gleich
erschießen
wollen.
Genau, Darling und ist immer so ein bisschen, ist immer ein bisschen affektiert, was dann halt einfach klischeemäßig Schwulen zurechnet.
Er erfüllt eine Erwartungshaltung, die aber bei genaueren Hinschauen dann halt nicht mehr erfüllt.
Genau, er stellt eine dar oder er reizt die Leute dazu, eine gewisse Erwartungshaltung an ihn zu stellen, die er dann nach außen hin nicht erfüllt. Man weiß halt nicht, ob er vielleicht, keine Ahnung, was auch immer, aber es ist halt nicht wichtig
eigentlich. Es gibt eine herrliche Szene, wo ihm vorgeworfen wird, dass er eine Schwuchtel wäre, also als Beleidigung.
Ja.
Und danach ist ihm gleichzeitig quasi im selben Satz vorgeworfen wurde, dass er mit älteren Frauen schläft,
Und sie dadurch ausnimmt und deswegen sich Erbe erschleicht und so ein Kram. Und
seine Antwort darauf war, denn nun schwul oder jetzt?
Oder alte Frauenverführer, also Erbschleicher.
Ja, und dann war die Antwort nur, nee, du bist halt bi.
Ja, das war dann bist du halt bi. Lass mich jetzt damit in Ruhe, ich will dich fertig machen.
Zu kompliziert jetzt hier. Jetzt komm hier nicht mit Zwischentönen.
Das finde ich halt total toll, weil wenn man überlegt, dass der von 2013 ist.
14.
14?
Details. Wahrscheinlich wurde er
13
gedreht.
Ja.
Und vorbereitet schon viel früher.
Ja. Und wo das Ganze, also wo ja noch nicht vielen Leuten bewusst war, also wo noch nicht so klar und deutlich ausgesprochen wurde, dass es neben männlich und weiblich auch noch dazwischen gibt. Wo das auch noch lange nicht, es ist ja, letztendlich ist es immer noch nicht anerkannt, aber es gibt zumindest so ein paar rechtliche Klarheiten. Aber zu der Zeit ist das einfach noch gar nicht.
Da dauert das noch ein bisschen.
Ja, da kämpfen die Leute noch darum, dass man sie nicht automatisch in eine von den zwei, also dass man nicht automatisch nur zwei Schubladen aufmacht für Menschen. Und das finde ich ganz schön und es ist aber halt gleichzeitig nicht auch den Film nicht definierend. Und er ist, ich finde diese Beschreibung total toll. Ja, und er benutzt so viel Parfüm, dass es auch noch mehrere Minuten, nachdem er den Ort schon verlassen hat, immer noch nachklingt, was ihm letztendlich ja auch immer wieder seine Fluchtpläne völlig vereitelt. Es gibt drei Stellen, wo irgendwie, wo der Bösewicht nur so macht und weiß, wo er hinlaufen muss.
Ja. Und das ist auch typisch für diesen Film, dass das, es werden ganz viele kleine Erzähldetails aufgemacht, die man vielleicht verwechseln könnte mit rein, wobei das ist ja wichtig, sowas ist wichtig, sowas zu machen, mit rein atmosphärischen Details, die aber in der Erzählung später eine Bedeutung haben. Das heißt, das ist auch wieder so ein Ding, dass in diesem Film passiert eigentlich nichts zufällig oder nichts aus Versehen. Der ist Rezeptionist, ne? Der steht
da. Der ist der Chefrezeptionist und eigentlich ja der.
Was ihn eigentlich so Hauptansprechperson für die Gäste macht.
Ja, und er ist halt auch der im Hintergrund. Und das ist ja auch wirklich so, weil der ist sozusagen auch nicht nur nach außen, sondern auch nach innen die Schnittstelle zu allen. Aber hier im Grand Budapest Hotel besonders ist er eigentlich der wirkliche Manager.
Der den Laden am Laufen hält.
Ja, weil der Manager, der oben sitzt, ist sozusagen ja nur der Zahlenverwalter.
Der wird, glaube ich, auch nur einmal kurz durch ein Fenster gezeigt.
Nee, der kommt am Anfang und am Ende einmal vor.
Ah ja.
Und rennt auch sehr oft ein bisschen hektisch durchs Hotel.
Ich glaube, das ergibt sich aus dem Job.
Ja, aber manchmal fängt er halt auch so ein bisschen an, wie soll ich sagen, fast schon zu hyperventilieren. Vor allem, wenn die Dinge nicht so laufen, wie er das sich so...
Und er hat eine klare, strenge Vorstellung davon, was Service ist, wie man es umzusetzen hat. So, schon so, also der hat schon so ein Butler-Selbstverständnis. Mhm. Den hätte Downton Abbey hätte ihn angestellt und wäre von ihm begeistert gewesen.
Mhm.
Was seine Arbeit angeht, schon. Seine Freizeitaktivitäten wären schwierig gewesen.
Naja, aber also das Schlafen mit den Frauen macht er als Chef, als Oberrezeptionist seines Hotels. Also ich behaupte, ich behaupte, er ist Callboy.
Wollte ich gerade sagen, eigentlich also betreibt er damit eigentlich auch eine. Er
macht Prostitution das, mit sich selbst.
Das Grand Budapest Bordell. Es ist tatsächlich Teil der Erzählung, dass viele Frauen deswegen in dieses Hotel kommen, viele Älteren. Mit viel Geld, weil er da ist und sich mieten lässt. Und das läuft dann natürlich nicht so, dass der denn eine Rechnung oder so stellt, aber sie hinterlassen halt ein angemessenes Trinkgeld. Und er erbt von einer dieser Frauen, nachdem sie verstorben ist. Ein teures Bild.
Erst nur das Bild, das möchte sie ihm einfach schenken. Auch ohne, das finde ich das Beste, dass sie in ihrem Testament sagen kann, und ohne Steuern. Also wäre das dann hätte sie es ihm schenken müssen. Nicht offiziell, sondern es ihm einfach irgendwann ins Hotel stellen.
Ja, das habe ich aber auch gedacht, so verwillig. Sie kann das natürlich einfach ins Testament schreiben. Aber die dazugehörigen Behörden werden sie einfach nicht glauben.
So ungefähr, ja.
Aber man kann es ja versuchen. Und dann haben wir noch den neuen Lobbyboy, der ihm direkt unterstellt ist. Und der anscheinend eingestellt wurde, ohne dass er überhaupt eingestellt wurde.
Eben der eigentliche, der Manager hat ihn eingestellt.
Ja.
Der hat aber vergessen, dass er beim Chef, eigentlich heißt er ja sogar Concierge, beim Chef Concierge sozusagen um Erlaubnis bitten muss. Oder der das zumindest als gutheißen muss, damit er da anfangen darf. Wobei eigentlich ein Lobbyboy Ein Ticken höher steht nur als der Kofferjunge oder der Aufzugjunge.
Ja, aber immerhin damit Ticken höher.
Er hat halt direkt einen aktiven Kundenkontakt, weil er fragt, was brauchen sie und es dann bringt.
Und der heißt Zero, also Null. Und bei dem scheint es so, dass Null auch erstmal Programm ist. Er hat keinen Hintergrund, zumindest keinen, der direkt uns präsentiert wird. Das kommt er später so noch. Er hat keine Ausbildung, er hat keine Familie.
Zumindest keine, die Dingens akzeptieren möchte. Die Monsieur.
Nein, die Geschichte ist eine andere.
Nein, die Ausbildung meine ich jetzt. Wobei eigentlich sagt er nur, ich habe lesen und buchstabieren gelernt.
Er ist zu früh von der Schule ab, das sagt er auch.
Und er war immer nur so 3 Monate bis ein halbes Jahr in irgendwelchen Hotels für...
In ganz kleinen Positionen drin.
Für Spüljunge und... am besten finde ich ja Pfannenschrubber. Und der beste, sein bester Job war Besenheizer. Oder Vordertreppenkehrer.
Also er tritt erstmal als unbeschriebenes Blatt auf, als Sidekick zu M. Gustav. Das ist so am Anfang tatsächlich so, hat man das Gefühl, seine Rolle, und da stellt man fest, dass er im Laufe des Films nicht nur ganz viel Geschichte hat, sondern auch ganz viel Persönlichkeit und die beiden ganz schnell zu einer sehr engen Beziehung finden. Und bis so weit, dass er alles erbt von Monsieur Gustav. Also wir stellen fest, dass er keine Familie hat, weil sie
in einem vorigen Krieg
an einer anderen Stelle der Welt umgebracht wurde. Ja. Dass er keine Ausbildung hat, weil er fliehen musste und jetzt alle auf sich gestellt ist. Also das da ganz viel. Und es gibt eine Situation, da frage ich mich, warum kapiert Monsieur Gustav das nicht? Weil dieser Junge kann nichts. Bis zu einer Situation, wo Monsieur Gustav festgenommen wird und sie ein Gespräch führen, was ungefähr so läuft. Hast du schon mal Kontakt mit der Polizei gehabt? Folterverhöre und so? Ja, gut, dann kennst du ja den Drill.
Zip.
Und ich so, Alter, merkst du was? Bis jetzt hat der Junge keine Geschichte hatten auf diese Frage. Auf die ausgerechnet diese Frage antwortet er mit, ja, kenne ich. Bis wir dann feststellen, warum er es kennt, weil er das wirklich alles erlebt hat, weil das schon ihm schon passiert ist, weil er aus dem Kriegsgebiet fliehen musste. Und das sind so Figuren, die wirken auch erstmal alle so ein bisschen flach. Der in Westfischen ein bisschen alternde Gigolo, der halt, das ist so eine Oscar-Wilde-Figur eigentlich so ein bisschen, ne?
Mhm.
So, wo Oscar Wilde, wenn er so als Angestellter irgendwo geendet wäre. Mit denen nicht viel los ist, aber die sich so im Laufe des Films so ein bisschen entfalten können. Die aus den richtigen Figuren werden. Und das mit Dialogen, die dann noch irgendwie immer comichaft bleiben. Das heißt, dieser Film zeigt uns ganz viel Oberfläche die ganze Zeit, dass man so ein bisschen genauer hinschauen muss, aber da ist dann doch mehr. In der Figurenentwicklung, in der Erzählung, das ist so, in der Entwicklung der Beziehung der Figuren. Ja. Und sie hat gleichzeitig ganz comichafte Figuren, von denen wir gar nicht so viel erfahren, die auch vielleicht ganz furchtbar platt wären und keinen Spaß machen würden, wenn sie nicht so schön dargestellt wären.
Das und wenn es nicht dann doch irgendwie lustige, also freundlich augenzwinkernde Szenen gibt. Das ist ja letztendlich, ich finde, da ist am meisten ist der Bösewicht.
Welcher von beiden?
Ja, der aktive Bösewicht.
Ja.
Jobling.
William Dafoe.
Also William Dafoe als Jobling, ja, der ausführende Bösewicht.
Das ist einfach nur ein mordendes Monster, dieser Typ. Von dem erfahren wir auch nicht viel weiter.
Nee, genauso wie der Anwalt. Ja. Der Anwalt der Toten und Testamentsvollstrecker. Von dem erfahren wir auch nicht viel.
Ja, aber er ist halt von Jeff Goldblum gespielt. Ja, und allein das reißt schon
und
viel
die
raus.
Beiden sind ja auch, die spielen ja auch zusammen, wenn nämlich er der Testamentsvollstrecker ermordet werden soll. Und das ist, da meintest du direkt beim Gucken, da hat sich Wes Anderson ganz viel 0er, 10er und 20er Jahre Slapstick-Filme angeguckt.
Ganz vielen Stellen.
Aber da wird es, ja, da und ja. Bei der Gefängnisausbruch-Sequenz.
Wo sie riesige Leiter mit sich rumschleppen.
Ja, und so, irgendwie ja. Man nur Schattenrisse sieht und genau. Denkt, die hangeln sich an der Decke lang, ja. Dabei springen die irgendwie so komisch von Tischen, von Nachttisch zu Nachttisch über die Polizisten.
Sie haben beides gemacht. Sie haben ja,
stimmt, sie mussten auch zwischendurch irgendwo langhangeln.
Sie benutzen, ja, es geht durch einen Raum, wo die ganzen Polizisten schlafen und sie wechseln ständig die Art und Weise, wie sie über sie klettern. Erst hangeln sie sich an der Decke lang.
Und das sieht man nur als Schattenriss.
Genau, und dann springen sie von Bett zu Bett, ohne die zu berühren, und dann riechen sie unter den Betten durch.
Ja. Und auch die sozusagen die Jagdszene in einem Museum.
Ja, der Film lässt sich auch ganz viel Zeit für diese Art von Szene. Der kostet das aus.
Ja, und es ist auch es gibt dann keine hochorchestrierten, dramatischen Musik.
Die Musik ist mir kaum aufgefallen.
Genau, das meine ich. Also ich habe gerade überlegt, war da überhaupt Musik? Ja, da war Musik. Aber das war eher so, als hätte man nur drei Instrumente irgendwo in die hintere Ecke des Kinos gestellt, wie bei so einem Stummfilm, wo nur ein Klavier als Begleitung ist oder sowas.
Und das hängt auch damit zusammen, dass das so sehr auf Rhythmus durchchoreografiert ist, dass so Film und Bilder tatsächlich sehr, sehr ineinander greifen können und sehr zur Einheit verschmelzen. Das heißt, es ist sehr, ja, so sehr fluide alles. Ja. Das ist.
Da ist es aber auch überhaupt nicht schlimm, dass man lernt letztendlich von Dimitri, gespielt von Adrian Brody, ja auch nicht viel. Außer, dass es irgendwie der Enkel.
Das ist ein total generischer, sadistisches, Sadisten, gieriges Sadisten, macht Wichser Arschloch, was mich in ganz vielen anderen Filmen, ganz vielen Darstellungen genervt hätte, aber hier voll funktioniert.
Ja, ich glaube, das liegt aber auch daran, dass er da, dass er halt keine, er kriegt keine besonders große Filmzeit. Und das finde ich auch was sehr Spannendes an Wes Anderson. Das ist so eine Kombi aus, er besetzt Leute oder er baut nicht einfach, weil er große Namen kriegt, eine Rolle aus, die das nicht wert ist. Und die Leute wollen aber, manchmal habe ich das Gefühl, die wollen gerade deswegen mitmachen. Weil auch Owen Wilson hat ja jetzt keine große Rolle, aber er fällt einem sofort auf. Genauso wie Bill Murray hat, glaube ich, die kürzeste Leinwandzeit in einem Wes Anderson-Film, wo er real mitspielt.
Aber sie sind,
und sie machen alle mit, auch wenn sie nur 5 Minuten auf der Leinwand erscheinen.
Ja, und sie passen alle. Das ist das Herrlichste daran. Alle? Sie wissen genau, was sie tun sollen, und Wes Anderson weiß genau, wie er mit diesen Leuten umgehen
muss. Anscheinend, ne? Ja. Teil 11. Timing und Menschen.
Dieser Film hat unglaublich schönes, organisches Ineinandergreifen. Ich glaube, dass die Methode Wes Anderson auch so lange gebraucht hat, um zu reifen, weil das alles so ein bisschen, weißt du, wenn alles so auf Timing aufgebaut ist, ein ganzer Film auf Timing, auf, ja, diese durchkonstruierten Timing-Dinge aufzubauen, das ist was Kompliziertes. Und da dann noch Figuren unterzubringen und ihnen die Möglichkeit geben, sich bewegen zu können, also ein bisschen sich zu entfalten zu können, also so eine Dynamik noch reinzubringen, ohne dass alles nur noch steif wirkt.
Da muss man zum einen...
Das ist schon was.
Ja, das muss man lange üben, ne? Weil man, ich glaube, man muss auch sehr genau üben und lernen, wie man Leuten das, was man haben will, so vermittelt, dass man, ich hoffe mal, dass er wirkt nicht so, also die Bilder, die man von ihm sieht, und man liest ja auch von ihm nichts, so, dass er jetzt irgendwie ein tyrannischer Regisseur wäre oder sowas. Also muss man sich schon sehr genau auch mit seinen SchauspielerInnen...
Alles, was ich über Bill Murray weiß, spricht dafür, dass tyrannische Regisseure dazu führen, dass Bill Murray sein Anti-Autoritären bekommt. Das heißt, er würde nicht immer wiederkehren.
Ja, er würde nicht mit Freuden mitspielen, wenn es eine beschissene Umgebung... Ich meine, wo ist der schon? Der ist ja schon sehr oft einfach abgedampft.
Ja, oder hat den Film, hat zwar mitgespielt, aber hat alles boykottiert. Das ist, da gibt es Storys über täglich grüßt das Murmeltier, dass das eine extrem schwierige Zusammenarbeit zwischen Schauspieler und Regisseur gewesen sein muss, weil sie vollkommen unterschiedliche Vorstellungen hatten und die beide Seiten versucht haben, die mit Gewalt durchzudrücken.
Oh Gott, ich möchte, das muss, das...
Ja.
Ja, da schüttelt es mich, wenn ich mir vorstelle, meine Geräte auch dazwischen.
Es muss sehr unangenehm für alle
sein. Ein Wunder, dass es diesen Film überhaupt gibt. Teil 12. So etwas wie Überinterpretation gibt es nicht.
So, ich will noch mal kurz auf Adrian Brodys Rolle eingehen, aber nur ganz kurz auf seinen Namen.
Dimitri mit einem D ohne I hinterm D.
Nein, Dimitri Desogov und Taxis.
Ach so.
Turn und Taxis. Die Familie Turn und Taxis.
Ja.
Berühmte Adelsfamilie, die glaube ich auch
alle einen Knacks haben.
Eine gute Verbindung zum Nazi-Regime.
Ja, hatten sie.
Ja. Ich glaube nicht, dass das in diesem Fall Zufall ist.
Nein, so wie fast alles kein. Also ich glaube, da sind noch Tiefen drin, die auch in den meisten Filmbesprechungsdings gar nicht benannt werden, weil sie auch schwer aufzudecken sind.
Und auch Tiefen, die unter das ist selbst. Einer wie Wes Anderson ist nicht gefeit dadurch, dass er Bedeutungsebenen aufmacht, die ihm selbst nicht bewusst war.
Teil 13. Eine Figur, die wir übersehen haben.
Ich bin total vollgelabert und ausgelabert. Ja. Ich glaube, wir drücken noch mal kurz unsere Begeisterung für den Film aus. Oder willst du noch was?
Ja, ich möchte noch kurz sagen, unsere Konditorei-Angestellte.
Die wichtigste weibliche Person.
Da ist.
Und wir hätten fast nicht über sie geredet.
Ja, schwerer Fehler.
Ja, ist es, komm.
Und ich muss ja sagen, ich finde Saoirse Ronan immer toll.
Lady Bird, selbst in
Filmen, in denen ich sie nicht, also die ich nicht so richtig mag, finde ich sie großartig. Sie hat irgendeinen Film, da hattest du damals, als wir den Trailer gesehen haben, dachte ich, ich will den gucken, und du hast gesagt, ich will den auf keinen Fall gucken. Da spielt sie irgendwie in den 60ern. Eine Frau, die sich von ihrem Mann trennt, weil sie sich nicht mehr lieben. Keine Ahnung, ich glaube, ich habe ihn angefangen und nie fertig geguckt. Aber sie finde ich toll. Und sie spielt hier eine, im ersten Moment denkt man, wenn man sie nur in der Bäckerei sieht, so eine, weißt du, die klassische kleine Gehilfin, die nur ausführt und sie, in der auch nicht viel steckt.
Sie ist die Tochter des Zuckerbäckers, der...
Sicher?
Ja. Ja, sie ist die Tochter
des Zuckerbäckers. Ich hatte immer das Gefühl, sie ist einfach seine Angestellte.
Nee, sie ist die Tochter. Die Tochter meine ich? Ich meine die Tochter. Nagel mich jetzt nicht. Ich gucke nochmal nach. Ich behaupte jetzt einfach die Tochter, du behauptest einfach die Angestellte. Beides könnte stimmen. Eins davon könnte wegfallen. Des Zuckerbäckers, der dieses Hotel beliefert und der so großartige Zuckerware macht, dass selbst ein Gefängnisangestellter, der alles zerhackt, was ein Lebensmittel
reinkommt, weil da könnte ja ein Fluchtwerkzeug drin sein, nicht anrührt, weil es von dieser Bäckerei, von dieser Konditorei kommt.
Beziehungsweise, weil es einfach schon von sich aus sowas ausstrahlt, wie das willst du nicht zerstören.
Das wäre gemein, ja. Und das bringe ich nicht übers Herz.
Genau.
Und die auch so bekannt ist bei allen, dass sich auch alle davon bestechen lassen. Beziehungsweise bezuckern lassen halt, das im wahrsten Sinne des Wortes.
Das ist innerhalb des Films eine Art Währung fast.
Genau, und man sieht auch tatsächlich, weil es gibt ja dann, also die, wir sind jetzt gerade noch bei der Konditorei hängen geblieben, aber irgendwie kriegt auch jeder, egal in welcher Situation, Zugang zu diesem Hotel unbegrenzt, ohne überhaupt kontrolliert zu werden, wenn er genug rosa Päckchen dabei hat. Und sie ist tatsächlich ja am Ende der Dreh- und Angelpunkt, an dem es hängt, dass Zero auf seine alten Tage ein reicher Mann ist.
Wir haben ja von einer Zweierkonstellation geredet zwischen Monsieur Gustave und Zero. Und eigentlich, und das ist ja schon das Sträflichste daran, was ich gemacht habe, es ist eine Dreierkonstellation. Ja. Und ich habe den dritten Teil dieser Dreierkonstellation vollkommen unterschlagen.
Ja,
und
das aber ist halt das liegt aber zum Beispiel daran, dass sie einfach kaum, sie spricht halt kaum.
Ja, aber sie ist eine tragende Rolle und hat durchaus auch eine wichtiges Element in dieser Dreiergruppe. Also sie,
mehrere.
Ja, sie also, ist, ja, erzählt, genau.
Erzählen. Es fängt an damit, dass Zero verliebt sich in sie.
Ja.
Und sie haben nach der dritten Verabredung, die tatsächlich wir nur am Rand kapieren, dass sie sich zwischen all dem, was da passiert, auch noch regelmäßig treffen. Und die tatsächlich, ich weiß nicht, aber für mich haben die Sex da oben auf diesem Kinobalkon. Nachdem er sie gefragt hat,
ich fand das nicht nur angedeutet. Sie haben gerade angefangen, sich auszusehen, als die Kamera sich verschämt wegdrehte.
Auf jeden Fall, die verloben sich und dann stellt Zero sie Monsieur Gustave vor und er schenkt ihr sofort den Anhänger mit den zwei Schlüsseln, von denen wir später erfahren, dass das der Geheimbund der Chefconcierge ist, die ein sehr, sehr enges Rettungsnetz irgendwie. Als wäre es völlig normal, dass Concierges in Verschwörungen oder in sonst was verwickelt sind und regelmäßig unentdeckt irgendwo hinflüchten müssen.
Weißt du's?
Nein, ich weiß es nicht. Vielleicht sind das die Top-Spione, die ganze Welt in... wir haben einen Verschwörungsmythos aufgedeckt.
Nicht wir, der Wes.
Ja, wir haben ihn aber aufgedeckt. Wir haben ihn in die Öffentlichkeit, in die große Öffentlichkeit gezogen. Naja, und dann wird...
Ich glaube, das war auch Wes. Der hat den Film gedreht. Der Film ist regional international im Kino. Egal.
Und dann wird Agatha, schwieriger Name, Agatha, mehr als nur akzeptiert. Sie ist tatsächlich, sie wird die Geheimnisträgerin der beiden, auf die man mit als letztes kommt, die ja auch tatsächlich entkommt.
Das heißt,
der Bösewicht ist zwar auf ihrer Fährte.
Dem Bösewicht ist genau das passiert, was uns passiert ist.
Er hat sie am Ende doch übersehen.
Ja.
Beziehungsweise er hatte einfach noch zu viel vorher zu tun. Weil er musste ja erst noch die Schwester des Butlers, des Dieners der Toten beseitigen. Und in der Zeit ist sie ihm sozusagen verloren gegangen und hat das Bild mitgenommen. Leider, und das ist auch eine, ich finde, das ist eine der besten Szenen, die Schießerei, wo sie flüchtet und am Ende am Hotel hängt und das Bild hängt und man dann endlich diesen beschissenen Brief findet, wo ich mich bis heute selbst nach dem dritten Mal gucken frage, warum kann der dumme Monsieur Gustave das Bild nicht komplett untersuchen. Dass er null, aber wahrscheinlich ist das, weil er so.
Er ist nie dazu gekommen.
Nee, doch. Er hätte im Zug ja locker Zeit gehabt. Er hat das Bild halb ausgepackt und es vor den Spiegel gestellt.
Aber danach halt nicht mehr. Danach
nee, ist es aber das. Also, aber vielleicht liegt es daran, dass der zu sehr in seinem Kopf von, natürlich habe ich das Bild verdient.
Aber also sie rettet am Ende den Tag, weil sie das übersieht, was in der ganzen Geschichte jeder übersehen hat. Sie findet das Dokument, was eigentlich diese ganze Verfolgungsjagd, die ganze Flucht.
Weil sie mit dem Bild lieber aus dem Fenster springt, als gefasst zu werden. Und dann hängt das Bild mit der Rückseite nach vorne ein bisschen angerissen, also die Verpackung ein bisschen angerissen, hängt beides vom Balkon mitten frontal vor dem Dingens, vor dem Hotel.
Damit ist es auch aufgelöst. Aber damit, wir haben halt auch die übliche Geschichte. Sie bleibt zu Hause, hält quasi den Herd warm.
Und wartet darauf, dass ihr Liebster sie abholen kommt.
Und arbeitet halt auch für dessen, verstehst du? Das ist sie so als Persönlichkeit prägt sie sich schon ein im Film, aber nicht ihre eigene Motivation ist nur die der Beziehung.
Von daher ist es keine besonders emanzipatorische Geschichte.
Ja, sie ist trotzdem, und deswegen habe ich sie, glaube ich, auch übersehen, unterm Strich ein Anhängsel.
Ja, das was ich halt auch in dem wenigen sprechen.
Eine interessante.
Weil es ist ja, sind ja mehrere Sachen. Sie rettet das Bild, sie backt Kekse, mit denen die Fluchtwerkzeuge ins Gefängnis kommen.
Die winzig kleinen Fluchtwerkzeuge.
Ja, Mini-Meißel, Mini-Hämmerchen.
Ja, mit denen sie sich durch den Boden einer
Burg meißeln. Und es wird sogar bezeichnet, ich weiß nicht wie dick, aber es scheint eine wirklich dicke Mauer zu sein. Und die Werkzeuge dafür hat unsere liebe Agatha eingebacken.
Und da sind wir wieder bei dem Gefängnisangestellten, der das nicht zerschneiden wollte, weil das macht man mit so schönen Zuckerbackwerk nicht.
Genau. Und da war es auch extrem schlau, das direkt unter die Oberfläche zu bringen, weil in eine Torte hätte man reinpieksen können, ohne sie zu zerstören, und hätte das Zeug gefunden, wie man es mit dem Käse gemacht hat.
Es hat sogar die Form, also sogar die Außenform. Es hatte
eigentlich letztendlich die Außenform der Werkzeuge.
Es hat verraten, was es ist.
Ja, und das war wahrscheinlich die beste Lösung.
Der Trick, ja.
Und es ist einfach unglaublich, ich finde, sie spielt solche Dinge immer unglaublich toll.
Ich kann immer nur Lady Bird sagen. Ein großartiger Film, dem sie auch großartig...
Und sie spielt auch eine tolle Jo in Betty und ihre Schwester.
Der 2019er, ne?
Ja.
Oder 2020, egal.
Nee, 19, glaube ich.
Warte, aber das kann ich direkt nachschauen. Haben wir ja hier.
Dim, 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 dim. Dim, 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 dim.
2019, ja.
Teil 14, eine kleine Diskussion über Farben.
Gut, dann drücken wir nochmal unsere Begeisterung aus.
Ja.
Wir haben 1, 2, 3.
Dreimal geguckt und dreimal gut gefunden.
Ja, war extrem kurz, weil ich habe das lange nicht mehr gehabt. Und vor allem für meine Verhältnisse haben wir den Film, ich glaube auch für dein Verhältnis, sehr kurzen Abstand jetzt zueinander geschaut.
Ja.
Und
ich hatte kurz keine Lust, aber eigentlich in dem Moment, wo das schon dieses bitte schalten Sie Ihr Wiedergabegerät auf 16:9, und dann dieses, ich habe das auch direkt gesagt, man sieht halt so ziemlich als erstes nach der Statue und der jungen Frau, sieht man das Buchcover. Und ich habe direkt gesagt, ich hätte das Buch gerne im Schrank stehen, nur damit es im Schrank steht.
Weil es schön aussieht.
Weil es irgendwie cool aussieht, ja, weil es ist zwar rosa, ich hasse ja eigentlich rosa, aber es hat halt so dieses stilisierte...
Wobei, wir haben ja heute festgestellt, welche Macht rosa hat. Also das Hotel wird ja im Laufe des Films von Pseudonazis eingenommen und die hängen überall so schwarze Zahnfahnen mit einem nicht
zittrigen Zell.
Ja, genau, mit, ich glaube,
Zigzag?
Zigzag, so Zigzag-Division nennen die sich.
Ja.
Hängen die überall hin und von innen wirkt das bedrohlich böse und dann siehst du es einmal von außen, wie es an diesem rosa Hotel hängt.
Und du denkst nur, das haben die nicht wirklich gemacht. Wie kann man sich selbst so lächerlich machen?
Und es wirkt irgendwie immer noch nur niedlich, wie es versucht gegen diese Ausstrahlung des Hotels anzukämpfen und einfach nicht ankommt.
Das und was wir auch festgestellt haben, das muss ich auch noch sagen, im Hotel selber wirken wirklich die Uniform, also in den in der 32, jetzt muss ich das Ding nochmal aufmachen.
Also das,
ja, 1932 wirken die Uniformen im Hotel lila. Und sobald die aber draußen mit ihren Uniformen rumlaufen, sind die Uniformen plötzlich blau. Ich weiß nicht, ob das wirklich die Macht des Rosas ist oder ob sie zwei benutzt haben, um es stärker rauszustreichen.
Das haben wir ja schon bei dem Hotellobby-Uniform. Ach so, du redest von denen.
Von denen rede ich ja.
Ja, ich glaube, die haben draußen und drin andere Color Keys benutzt.
Ja, ne?
Für jeweils, ja.
Weil so das, aber es ist, Rosa kann das schon und auch Rot kann das ja schon haben. Mir fällt da wieder ein, das hast du mir schon vor 100 Jahren mal erzählt. Ich habe es dir lange nicht so ganz geglaubt, weil wir das in Hardcore nicht so machen. Aber es stimmt, digital kann sehr schwer mit Rot umgehen.
Und manchmal auch mit Blau.
Das habe ich noch nicht so beobachtet. Aber
bei Rot knallt, also das ist heute nicht mehr so, aber vor allem bei älteren Digitalaufnahmen, siehst du das, wie Rot so unnatürlich knallt.
Das und ich habe jetzt zum Beispiel, ich gebe es ja zu, ich spiele gerne Sims 4.
Ja, du das, ich glaube, das ist nicht schlimm.
Eigentlich nicht, nein, es gibt viele Leute, die das tun. Und da folge ich auf YouTube so einem Typen, der mich halt immer mit den Neuigkeiten versorgt, weil ich keinen Nerv habe, selber auf Twitter, auf Insta und sonst wo EA und den Sims-Leuten zu folgen. Das nervt mich. Aber der benutzt so einen komischen, sozusagen digital Aufheller. Also er benutzt halt so einen Filterkrams für sein Zeug. Und dann habe ich jetzt vor ein paar Tagen, und da hat er sich durch die ganzen neuen Sachen vom neuen Pack, was irgendwie nicht rauskommen kann, will, durchgeklickt und hatte immer diesen beknackten Filter an und hat bei den roten Sachen hattest du plötzlich gar keine Konturen mehr. Dafür, dass der Rest ein bisschen bisschen so Grand Budapest Hotel mäßig farblich ist. Und ich dachte die ganze Zeit, mach das Ding aus. Wofür spielst du überhaupt damit? Du kannst auch einfach ein bisschen heller drehen. So, aber er findet das super. Er scheint auch nicht sehr viel Rot zu benutzen. Weil man sah wirklich von irgendwie, weil so, das war so vor allem an den Klamotten. Die hatten eigentlich Faltenwurf und so. Und du hattest nur ein alles überstrahlendes, die Ränder zerfransendes, knallenden Fleck direkt im Gesicht. Selbst wenn man das Bild nicht auf Vollbild gemacht hat. Ja. Und das fiel mir auch ein beim Grand Budapest Hotel. Da muss sehr viel, sehr fein an Farbwiedergabe gedreht worden sein, dass dieses ganze Rosa-Rot nicht alles andere zerstört. Und damit sind wir bewundernd über die Feinheiten am Ende.
Kinoerlebnis.
Das ist gut.
Was denn?
Entweder war ich nüchtern oder betrunken. Entweder war es ein neues Kino oder ein ganz altes. Ich bin mir nicht mehr sicher. Dann warst du bestimmt betrunken.
Wir waren zusammen.
Ja. Ich weiß. Ich weiß sogar, wo wir waren. Ich weiß gerade den Namen nicht. Es ist aber ein ziemlich neues Kino.
Also was du vorhin gesagt hast, hast du aus dem Skript vorgelesen.
Ja.
Und jetzt reden wir frei.
Ja, ich weiß, wo Skript wir waren, dass der wurde. Kinoraum war pink.
Ja, genau, der hat voll zum Kino gepasst. Ja, das weiß ich auch noch.
Und das war
spätabends war es, glaube ich. Es war sehr spät, glaube ich.
Sonja hat uns das Kino empfohlen.
Ja, das war neu damals, ne?
Ja.
Ist das Neue, das jetzt noch? Wir waren schon mal nochmal da, glaube ich. Also in Berlin ist das. Wir waren Freund in Berlin. Jonas haben wir damals besucht.
Dann war es nicht in Neukölln.
Dann war es doch nicht das Kino, ne? Das gab es noch gar nicht. Ich meine auch, dass es eher alt war.
Siehst das du? War das waren die York-Kinos, meine ich.
Ja? Gab es die da schon?
Oder war es das Delphi Lux?
Delphi Lux?
Das war auf jeden Fall eher so pink.
Das würde auf jeden Fall dazu passen, der Name, ne? Delphi Lux York-Kinos, das sind
Das ist York-Kino-Gruppe, die haben ganz viele.
Ja, das könnte es gewesen sein, aber es ist echt lange her. Dieses Kinoerlebnis vollkommen pointlos, weil wir nur raten können.
Ja, und außerdem, es ist auch wurscht, wie die Kinos in Berlin sind.
Ich weiß bloß, ich glaube, ich war extrem müde.
Ja, es war auf jeden Fall relativ
sehr
spät.
Sehr spät, ja. Und ich weiß, dass halt Rosa hat mich extrem stark beeindruckt. Also es war alles rosa. Ja, der Film, die Umgebung. Also,
genau, außer das Foyer, das war relativ niedrig. Und schwarz. Fast überwiegend. Und dann kommt man in dieses Kino rein. Die Sitze sind rosa, also eher pink. Die Decke, die Wände sind pink und das Licht war pink. Und der Vorhang war pink.
Als wäre das Teil der Kulisse für den Film.
Genau.
Und das war schon beeindruckend. Ja. Und Wes Anderson habe ich damals noch gar nicht richtig auf dem Schirm gehabt. Jonas hat uns, glaube ich, da reingeschleppt in den Film.
Der hat gesagt, wir sollen den gucken.
Ja, da war auch mit, meine ich.
Nein.
Nein?
Wir waren zu zweit.
Okay. Siehst du? Vollkommen pointlos hier.
Und ich glaube, es war sogar andersrum. Wir wollten noch was machen.
Ja.
Wir haben meine Schwester besucht. Wir wollten noch was machen. Hat sie gesagt, dann geht doch ins Kino. Und ich meine, es war das, also von den Farben und so her nicht, aber ich meine, es war das York.
Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass Jonas mit war. Dass wir uns mit dem da beim Kino getroffen haben. Ich habe mich noch mit ihm über den Film unterhalten.
Aber dann haben wir nicht zusammen geguckt.
Doch, wir waren zu dritt in dem Film. In meinem Kopf, in meinem Universum waren wir zu dritt in dem Film. Aber wir sind uns einig, dass wir den zusammen gesehen haben,
ja.
Oder?
Ja. Oder du hast den mit Jonas in Berlin geguckt und wir haben ihn dann nochmal zusammen in Köln geguckt.
Mein Gedächtnis ist ganz fest davon überzeugt, dass wir ihn zu dritt zusammen gesehen haben.
Aber ich meine, ich war noch nie mit Dingens im...
Das ist jetzt echt schon ein paar Jahre her, das heißt...
Nee, also das York war es nicht.
Das ist echt ein paar Jahre schon her. Es ist, glaube ich, lang genug her, dass wir beschließen können, dass beide Versionen stimmen. Eigentlich sind wir ja ein Crime-Podcast.
Aber wieso?
Wir versuchen verzweifelt rauszubekommen, in welchem Kino wir waren. Wir folgen dabei allen möglichen Spuren und am Ende landen wir doch in einer Sackgasse und müssen sagen, der Mörder ist bis heute nicht gefunden.
Ja,
die
Indizienlage ist zu schwach.
Ja, und sie wird immer schwächer. Ich weiß zum Beispiel, dass das Szenario, was du vorgeschlagen hast, also da bin ich mir inzwischen ziemlich sicher.
Dass das ein anderer Film war?
Ja, das, wo deine Schwester gesagt hat, geh doch in dieses neue Kino da, hat zu diesem Film mit William Dafoe geführt, wo wir erst dachten, das ist eine nette Komödie und die total grausam dann wurde.
Wir haben zusammen einen gruseligen, furchtbaren Film geguckt?
Der war nicht furchtbar. Er war sogar richtig gut, aber er war...
Gruselig?
Nee, gruselig ist mehr so Thriller-artig.
Aha.
Ich guck mal kurz, wie der Film heißt. Dann kann ich dir auch direkt nachsagen, wann das war.
Fantastisch.
Ja. Das war wesentlich später. Das passt auch dazu. Dieses Kino ist nämlich wirklich relativ, ist immer noch relativ neu, in dem wir waren.
Ja.
Das war 2017, Florida-Projekt.
Ach, der!
Ja, wo der in so einem...
Der, so ein, man könnte sagen, es ist irgendwie Scripted Reality schon fast gewesen. Ja, auf jeden Fall von dieser Familie, die in einem von diesen Motels am Rande vom...
Disneyland. Das irgendwie
einer der Einfallstraßen.
Ja, tatsächlich wie die Kartonburg-Version eines Märchenschlosses aussieht. damit irgendwelche leichtgläubigen Leute glauben, das gehört noch dazu. Ja, aber alles eigentlich ganz furchtbar und billig ist und so. Genau.
Ja, ich meine, weißt du, wenn du irgendwie da 2 Tage verbringst und kein Geld hast für so ein Dingstar-Hotel, mag das ja auch ganz okay sein. Für mal so zwischendurch.
Und jetzt gucke ich noch mal kurz, welches Kino 2017 in Berlin eröffnet wurde.
Oder 16.
Und das war, glaube ich, nämlich dieses rosane Kino auch. Das Delphi Lux, da waren wir drin.
Ah, das hört sich gut an.
Das heißt, die Farberfahrung, die ich jetzt damit assoziiert habe in dem Film, habe ich eventuell erst 12 Jahre später mit einem ganz anderen Film gemacht, wo es aber wieder gepasst hat. Also wir sind weiter dran. Aber ich glaube, in diesem Podcast kommt die Auflösung nicht mehr. Vielleicht im nächsten, man weiß es nicht. Was sagt Justus Jonas dazu?
Das wissen wir nicht.
Werden wir ein sprechendes Auto finden?
Was hat das mit Justus Jonas zu tun?
Und wo kommt dieser verdammte blaue Fleck her? Wir werden es vielleicht nie erfahren. Vielleicht in der nächsten Ausgabe vom Redcast. Man weiß es nicht.
Was hast du genommen?
Warum liegt hier Stroh?
Ach, das hast du genommen.
Teil 16. Ganz kurzes Fazit und Verabschiedung. Also nochmal.
Oh.
Okay.
Den kann sich jeder besorgen.
Ja, finde ich auch. Muss man, glaube ich, auch momentan. Seit mal Disney Plus.
Ja. Oh Gott, der läuft bei Disney Plus.
Ja. Deswegen haben wir uns ja besorgt.
Ja.
Gut, Strumpf.
Socke.
Es war uns ein Fest.
Yes.
Geliebtes Publikum, auf Wiedersehen und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen und auf Wiedersehen.
Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören, genau.
Das sagt heute keiner mehr. Aber früher hat man das am Telefon sehr gerne gesagt.
Okay, auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Bis irgendwann mal. Wir wissen ja nie, wann das nächste Ding rauskommt hier.
Irgendwann.
Irgendwann. Gut.
Wenn ihr das dringende Bedürfnis habt, uns zu loben oder konstruktiv zu kritisieren, dann könnt ihr das Kontaktformular auf unserer Webseite nutzen oder uns einen Kommentar bei iTunes hinterlassen. Bewertung sehen wir natürlich auch gerne.
Für das Vogelgezwitscher wollen wir uns bei Klangbild bedanken, dessen Aufnahmen wir bei freesound.org runtergeladen haben.
Röd Podcast. Röd Cast.